Einen schönen guten Tag. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Hotel 4 Jahreszeiten Hamburg. Mein Name ist Bo und ich bin Ihr Concierge. Wir freuen uns, Sie als Gast bei den Aufzeichnungen für den auch kulinarischen Podcast Fiete Gastro begrüßen zu können. Bitte folgen Sie mir hier zum Fahrstuhl. Ich begleite Sie in die Präsidentensuite, in der Tim Melzer und Sebastian E. Merget mit Ingo C. Peters, dem General Manager des Hauses, sprechen werden. Die 300 Quadratmeter Suite hat 4 Zimmer, 3 Badezimmer und die Kosten belaufen sich auf 13.000 Euro die Nacht. Die Aufzeichnung beginnt gleich, also bitte machen Sie es sich bequem und genießen Sie. Viel Spaß.
So, dann fang doch mal an, Tim, du kleiner Räuber.
Wir sind heute in der ersten offiziellen Folge des Jahres.
Ja.
Das bedeutet, dass wir unseren Zuhörenden jetzt erstmal ein schönes neues Fiete-Jahr wünschen.
Ja, genau.
Nee?
Doch.
Oder?
Ja, aber Digga, es ist fast Februar.
Und wir machen Karrieren. Also unser Podcast macht Karrieren für unsere Zuhörer, für unsere Gäste. Du erinnerst dich an die Jungs von Teruana, die Letten. Der erste ist direkt bei Hart aber fair eingeladen worden zum Thema. Was könnte passen zu Curly? Das war der Lockige, der Rapper.
Ach, Curly. Ja? Street Culture unter der Retrospektive zu Kiffen.
Ja klar, Legalisierung von Kiffen. Er hat so etwas gesagt wie, er trinkt mittlerweile lieber eine Flasche guten Wein als zwei Flasche schlechten Wein. Das Gleiche macht er auch im Kiffen. Also er ist dafür, dass Kiffen legalisiert wird, aber natürlich nur das beste Gras.
Ja, das ist in Ordnung.
Kurz nachdem sie also hier waren in der Ausstrahlung, waren sie direkt bei Hart aber Fair.
Toll.
Apropos berühmt, Tim Melzer ist für den Grimme-Preis nominiert.
Ist das krass?
Und ist das krass?
Ist das
jetzt
krass.
Mal ohne Witz.
Der Feuilleton wartet.
Jetzt mal wirklich.
Der Feuilleton wartet.
Das ist krass, aber oder? Recht. Also du warst ja schon mal, glaube ich, nominiert?
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann jetzt aber in der Königsdisziplin. Nein. Entertainment, Unterhaltung.
Ist das?
Ich habe eben extra nochmal geguckt.
Ich wusste nicht, dass es da Kategorien gibt.
Klar, was denkst du denn? Es gibt ja nicht nur einen Grimme-Preis.
Ich weiß, wie viele gibt's denn? Ja, so viele, wie sie wollen eigentlich, ne?
Das weiß ich jetzt nicht. Aber du bist für den Grimme-Preis nominiert. Und das
Format
ich ehrlicherweise,
ist für den Grimme-Preis nominiert.
Naja, aber trotz alledem, ob du willst oder nicht, du bist ja auch mit das Gesicht von diesem Format und bist dann derjenige, der das größte Echo verbreiten kann dafür.
Ja.
Dementsprechend bist du auch nominiert.
Ja, hab jetzt auch die FAZ abonniert.
Hattest du die noch nicht?
Nein.
Aber nur zum Hinlegen?
Ja.
Oder auch zum
jetzt
Lesen?
Ich bin jetzt Feuilleton.
Ah, da fällt mir ein, wir wollten diesen FAZ-Redakteur mal einladen.
Ja, den, dachte du das?
Nach Billy Wagner, habe ich gedacht, haben wir jetzt.
Jetzt können wir.
Haben wir pro.
Jetzt können wir, jetzt ist die Krawallebene da. So. Aber ich finde, das haben wir auch mit Billy Wagner ganz gut. Ich meine, wir haben ja wirklich zum Ende des Jahres relativ dicht aufeinander ein, zwei Sachen gemacht. Billy Wagner, das fand ich sehr, sehr schön, dass das wahrgenommen worden ist von den Zuhörern, dass wir am Anfang doch atmosphärische Störungen hatten. Mhm. Und aufgrund natürlich auch unserer unterschiedlichen Positionierung, aber dass wir beide ein sehr gutes Gespräch geführt haben, weil wir schlussendlich dem anderen auch den notwendigen Raum gegeben haben. Und es ging ja nicht um Rechthaberei, sondern ging um eine Präsentation der Welten, der Sichtweisen auf die Welt.
Ja.
Und ich fand, das war sehr konstruktiv.
Und trotzdem, oder nicht trotzdem, und viele der Zuhörenden, die darauf reagiert haben und wie man so schön sagt, wir haben unglaublich viele Einsendungen bekommen.
Ja, ne?
Ja. Das ist wie so eine Stärke, die in dir in diesen Momenten rausbricht, weil du ziehst dich dann ja zurück, du hast ihm zugehört, obwohl er mir ja immer nur geantwortet hat auf deine Fragen. Das muss er gerade mal erzählen, das war ja wirklich lustig. Also Billy Wagner hat ja von dir Fragen gestellt bekommen und hat mich angeguckt, während er sie beantwortet hat. Ja. Und
das ist wie der Hund, der in Abwesenheit vom Herrchen den Mülleimer leer gefressen
genau.
hat. Und dann so.
Ich?
Den Blick in ich nicht so.
Ja. Und dann ist vielen Leuten aufgefallen, und ich habe es ja gesehen, dass du bist ruhiger, du lehnst dich zurück, du hörst zu, um dann verhältnismäßig ruhig, aber scharf, ich will nicht sagen zu schießen, aber zu platzieren. Das kam gut an, weil es hatte ja auch Relevanz in dem Moment.
Ja.
Ist dein Ding, ne?
Nee, ist gar nicht mein Ding, aber ich merke das ja an mir selber. Der schlimmste Gesprächspartner für mich ist der mich ausreden lässt.
Der dich ausreden lässt.
Ja.
Ja.
Weil da laufe ich in mein eigenes Messer.
Ihr Korn ist leer geschossen.
Nee, lass einfach ins Leere laufen. Also wieder, der beste Widerstand ist ja, den Widerstand aufzugeben und die Leute ins Leere laufen zu lassen.
Ja.
Ich glaube, das ist die Urregel von Tai Chi.
Der Tim macht jetzt Tai-Chi-Bewegungen. Ja. Nackt.
Man nimmt die Energie an, aber leitet sie einfach nur weiter ins Leere. Das ist okay. Der hier.
Ja, weiß nicht.
Matrix.
Also gut. Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
Ganz hervorragend.
Zwischenzeitlich hattest du Geburtstag. Recht herzlichen Glückwunsch, nachträglich, auch im Namen meiner Eltern.
Haben wir gefeiert.
Ja, du hast, also es war, das ja, kann man erzählen, ne? Ja, Tim hat sein Restaurant, die Bullerei, geschlossen auf einen Sonntag, christlich. Und
ich habe zur Soiree geladen.
Hast du um 15 Uhr geladen, was ja jetzt keine unchristliche Zeit ist. Nee. Hast Kinderbetreuung gemacht, da war ich.
Ja.
Und
das hat aber nicht mit dem Alter zu tun, sondern alle unter 21 sind in die Kinderbetreuung gekommen.
Ja, genau. Jetzt ficken wir uns kurz.
Schön.
Und dann, weil ich hatte so gedacht, 15 Uhr ist aber ganz schön früh, das langt ja bestimmt um 18 Uhr zu kommen. Das Schöne war aber, die Gespräche mit den eingeladenen Gästen fanden sozusagen zwischen 15 und 18 Uhr an. Es war richtig familiär.
Mit Zeit, mit Aufmerksamkeit.
Genau. Ja. Wirklich
ich, bin ja kein ungeübter Partygeber. Ich habe ja nun schon ein paar Geburtstage gefeiert. Ja. Und ich habe relativ früh festgestellt, dass reinfeiern mich richtig nervt.
Aber rausfeiern ist auch blöd.
Nee, aber reinfeiern nervt mich richtig, weil es ist so, du bist ja nicht Teil der Party, wenn dir Leute ständig gratulieren.
Ja,
du bist ja, also musst ja die Aufmerksamkeit haben, die Glückwünsche entgegenzunehmen und parallel gleichzeitig aber auch das Gespräch am Laufen zu halten irgendwie und trotzdem fokussiert zu wirken.
Und du wartest so auf 12, ne? Also die Leute warten
auf sehr gut. So, okay, so. Und deshalb habe ich mich diesmal dafür entschieden, eine Art Linner zu machen. Mhm. Also Brunch ist ja Breakfast and Lunch und Linner ist Lunch into Dinner.
Ah.
Also Linner.
So.
Und eigentlich hatte ich auch fest vor, den Abend um 12 Uhr zu beschließen, um Mitternacht. Also das war so, wo ich, das war der Plan. Das war der Plan und da haben wir uns aber nicht ganz dran gehalten.
Nee, aber es war auch gut so, weil dieser Tag war ja gespickt von Überraschungen, auch für dich. Also es gab eine große Bühne, die hast du, glaube ich, noch einmal bestiegen, um Hallo zu sagen. Ja. Und dann kamen immer wieder Menschen rauf, die in irgendwelchen Darbietungen dir gratuliert haben.
Ich habe das ja schon oft erzählt, dass die Bullerei mehr ist als ein Restaurant. Für mich ist es ein Ort des Austausches. Ich liebe mein Leben, weil ich so viele verschiedene, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds, also Hintergründen kennenlernen darf, unterschiedlichen Leidenschaften, unterschiedlichen sexuellen Präferenzen, Drogenkonsumverhalten, auch Nichtverhalten, Ernährungsreligion und jeder Einzelne da ist erzählt ja meine eigene Geschichte weiter. Also ich wirke sehr oft, wie soll ich sagen, als ob ich mich für das Gegenüber nicht interessiere, aber ich bin wirklich ein sehr, sehr scharfsinniger Beobachter und Filter mir die wesentlichen Essenzen dann auch wirklich raus. Und das heißt, für mich gibt es in jedem Menschen was zu entdecken. Und dieser Ort, was wir da jetzt auch gemacht haben, ist ja eine Zusammenfassung der Bollerei in den letzten 13 Jahren. Mhm. Wir haben sehr großzügig, sehr offen die Tür gestaltet. Also es gab jetzt nicht eine geschlossene, hochdefinierte Gästeliste, sondern es war schon so, ja, kannst du ruhig mitbringen, ist kein Problem. Deine Mutter, bring deine Mutter mit. Ich will den, ja, mach mit. Es ist alles, also der Geburtstag war nur der Anlass. Und dann hatten wir in der Tat eine Bühne aufgebaut und die Monopunks, das eine herausragende Band ist, auch mit eigenen Namen, hat das früher schon in der Bollerei immer gemacht, wenn wir, ich sag mal, Menschen der Sangeskunst einladen durften oder begrüßen durften, die dann im Austausch für Essen unseren Gästen das Geschenk ihrer Musik gemacht haben. Mhm. Und das war am Sonntag auch. Es war ein sehr, sehr, ja, es war ganz toll, welche Leute sich dort zusammengefunden haben, um eigentlich der gemeinsamen Leidenschaft der Musik zu frönen. Mhm. Ich weiß nicht, Name-Dropping macht keinen Sinn, ne?
Klar, natürlich. Die Leute wollen sich auch was vorstellen können. Also ich finde, ich kann dir ja für dich droppen,
wenn es dir unangenehm ist. Oft ist es ja so ein Kredibilitätsding.
Ja.
Ne? Und das habe ich ja beim Echo gesehen, dass manchmal Musiker untereinander auch so eine Abgrenzung voneinander hegen, die überhaupt nicht von notwendig
ist. Ob ihres Genres oder?
Ja, also
bin ich voll bei dir.
Die Hip-Hopper pfeifen auch mal den Schlager aus.
Ja.
Und wo ich sage, warum?
Ja.
So, das ist was. Das macht doch keinen Sinn jetzt hier an der Stelle. Und jetzt ist auch nicht jeder Hip-Hop-Song, ich sage, mit sehr viel Tiefgang belegt, weil oft geht es auch nur darum, meine Mutter flach zu legen.
Ja, der Schlagersänger sagt, ich möchte mit dir schlafen, der Hip-Hop sagt, ich ficke dich. Also im Prinzip ist es das Gleiche. So,
nur halt, das ist ein anderes Umfeld. Nee, und wir hatten Bosse hat gespielt, Johannes Oerding, T.S. Ullmann war da, Afrob, das Bo. Und das war wirklich, die haben sich die Klinke in die Hand gereiht und haben sich gegenseitig hochgepusht. Und das Ganze wurde dann von einem großartigen DJ-Set noch abgerundet. Und es war so viel Liebe im Raum.
Ich habe dich einmal beobachtet.
Also wir hätten das Ganze auch mit roten Kleidung und Holzketten machen können. Ja. Also es hatte was Bagwaneskes.
Etwas was?
Bagwaneskes.
Was ist denn das?
Bagwan.
Bagwan?
Bagwanis. Früher, die Leute, die in roten Klamotten durch die Gegend gelaufen sind, hier zu Bagwan. So, das ist so ein Guru, der 63 Rolls-Royce hatte, aber seine Jünger...
Ach so, ja, habe ich auf Netflix gesehen.
Aber seine Jünger zur Bescheidenheit
aufgerufen hat. Eine Orgien-Sekte war das.
Ja, das meine ich so. Es hatte mit viel Liebe im Raum.
Ja, ja.
Ich glaube, es wurde auch... Also ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn wir im Anschluss Schwangerschaften zu verkünden hätten.
hattest du einen Moment der Ruhe? Also ich kenne es ja noch aus der Bullerei, dass du an der alten Bar zumindest, ich weiß gar nicht, ob du es an der replatzierten Bar auch machst, da standst du ja ab und an mal und hast ins große Rund geguckt und hast genossen, gedacht, gemacht. Hattest du an dem Tag die Möglichkeit, einen Moment mal innezuhalten?
Ach, ganz viele Momente noch. Das war, wie gesagt, ihr wart da als Gast, Meine Mutter war da, meine Schwester war da, es sind Leute aus Italien angereist. Wir hatten Menschen aus der Branche, die man oft vor der Kamera kannte. Es waren unser Metzger war da mit seiner gesamten Familie. Also es war so ein bunter Raum und da habe ich gedacht, und das ist das, warum ich zu Recht manchmal die Fresse so weit aufreiße mit der Bullerei, nicht weil wir die besten Rezepte dieser Welt kochen, das tun wir ganz nebenbei, aber das müssen wir gar nicht erst erwähnen. Nee, weil wir wirklich wir sind hervorragende Gastgeber. Wir schaffen das, eine Leinwand des Austausches zu schaffen, wo vermeintlich Farben, die nichts miteinander zu tun haben, trotzdem eine Beziehung eingehen. Und da bin ich immer sehr stolz drauf. Wir sind ein Laden ohne Elite. Und auch nur an sind trotzdem die Besten. Mhm. Und das finde ich geil, wenn man richtig gut ist, aber sich nicht elitär verhalten muss, sondern das teilen kann, das weiterreichen kann und auch versteht, dass man zu den Besten gehört, weil man eben solche Leute um sich hat.
Ja, also genau, es trifft genau dieses Gefühl, es war so diese typische Bullerei-DNA, die an diesem Abend zum Vorschein gekommen ist mit all der unspektakulären Art und Weise aller Beteiligten. Also nochmal auch im Namen vom Team ganz herzlichen Dank für diese Einladung, weil du gerade vom Metzger gesprochen hast.
Ich habe jetzt noch eine neue Bekannte, Renate.
Wer ist Renate?
Renate ist eine Ziege.
Ach so, ja.
Von euch habe ich doch die Patenschaft für Renate bekommen.
Ja, also da muss ich mich ausgrenzen. Ja. Also den Käse, den kann ich mir nicht auf die Schulter legen. Du hast eine Ziege geschenkt bekommen.
Nein, die Patenschaft.
Die Patenschaft,
ja.
Aber du kriegst ihren Käse.
Ich krieg sozusagen den Käse, der aus ihrer Milch gemacht wird.
Und sie heißt Renate?
Die heißt Renate, ja.
Ach, finde ich gut. Ja. Volle Granate, Renate.
Ja, finde ich richtig gut.
Der Metzger Wagner hat zu. Weg, aus.
Ja, ist das krass. Schau.
Ja, ist das, weil du gerade von deinem Metzger, das ist nicht der oder meinst
der.
Du? Den meinst du.
Ja.
Weißt du warum? Ich habe das nur gelesen.
Weil es nicht mehr wirtschaftlich ist. Weil die Verbindung aus Ausgaben, Auflagen plus Konsumverhalten, Unsicherheiten dazu, ist es einfach nicht mehr rentabel.
Wieso hast du da nicht unter die Arme gegriffen? Wäre das nichts gewesen? War das kein Projekt für dich, eine Metzgerei zu übernehmen, die eine Institution in Hamburg ist?
Wer sagt denn, dass ich das nicht mache mit ihm?
Machst du es mit ihm?
Also in der Tat ist es eine Überlegung, ich hasse das, dass solche Sachen sterben, zumindest Dinge, die mich ja auch berühren, ich meine, kann's ja nicht aber ich finde das nicht schön, wenn die Infrastruktur eines Viertels sich so krass verändert.
Das ist eine der ältesten Metzger in Hamburg, alteingesessen in Eimsbüttel, du gehst dort sehr regelmäßig hin.
Weit entfernt von schwarzem Boutiquefleisch.
Wir hatten die Fresse von Lucky Maurer aus Hack war vom Metzger Wagner.
Ja, ein Mann mit, ich sag mal so, der hat sogar noch immer ein bisschen extra draufgepackt, teilweise auch seine Finger, wenn er das Hack gemacht hat. Weil er mein Fleischwolf verloren, Teile seines Körpers. Also der alles gegeben hat in der vierten, fünften Generation. Ein wahnsinnig Herr. Aber wirklich, man muss das gar nicht wichtiger reden, das ist einfach ein Metzger.
Ja.
So, der hat das Herz an der richtigen Stelle, trägt das Herz auch auf der Zunge. Ist unfassbar komisch, wahnsinnig prollig, manchmal super nervig, aber auch für mich einer der wichtigsten Leute, weil das sind eben diese Menschen, mit denen man sich umgibt, die wirklich wissen, wovon sie reden. Und das hat mich sehr traurig gemacht, als ich gehört habe, dass er auch relativ schnell diesen Betrieb geschlossen hat. Und es ist ein Bereich da, den kann man gar nicht sehen. Ein wunderschöner Bereich, das ist sozusagen das Herzstück dieser Metzgerei von früher. Dann hatte die Produktionsräume im Keller und jetzt sind die Auflagen andere und man hätte nachinvestieren müssen und dann muss man sich selber fragen, kriegt man dieses Investment noch raus?
Mhm.
Hat er sich hochgerechnet, hat er gesagt, kriege ich nicht und damit ist das jetzt passé.
Vielleicht ja nicht.
Richtig, in der Form, aber ich bin auch da bockig und denke auch so.
Der Gesellschaft gegenüber?
Nein, 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 nein. Diesem Ort, also ich möchte dann auch, dass solche Orte bleiben. Das ist wie gute Kneipen auf dem Kiez.
Ja.
So, das ist sowas wie der Silbersack, sowas wie die Ritze. Hat alles auch seine negativen Geschichten, aber trotzdem ist es auch ein Teil unserer Geschichte Hamburgs. Und deshalb finde ich, kann man auch mal eben nicht immer nur die Elbphilly oder die Kunsthäuser und Theater dieser Welt subventionieren, sondern hin und wieder sind eben auch diese Gasträume oder diese Versorgungsgeschäfte, Bäckereien, Metzgereien etc. sind vielleicht auch mal förderungswürdig, weil sie eben auch ein Teil des kulturellen Rückgrates eines Viertels sind.
Absolut.
Ist das gut, was ich heute sage.
Ja, das ist sehr gut, was du heute sagst.
Ich bin eigentlich total kaputt gespielt.
Ja, das hast du erzählt. Also du
ja, wir hatten ja wegen Geburtstag und dann hatten wir noch Agenturfest. Das heißt Agentur, wir haben eine Managementagentur Sundance, vertritt viele lustige Leute. Also nicht nur mich. Dich ja unter anderem auch.
Ja, das stimmt.
Halaschka, ein Sascha, ein Hoche, ein
Alexander Herrmann.
Thomas Hayo. Also das ist wirklich eine bunte Truppe und wir hatten gestern den Beginn die Idee finde ich ganz zauberhaft, einer Tradition.
Ja.
Das heißt, gestern war das erste Mal von einer Tradition und zwar eine Art Neujahrsessen im Inner Circle, den gemeinsamen Austausch, dass da eben auch nicht einfach nur so Namen und Gesichter sind, sondern dass es auch Beziehungen sind. Das war sehr schön.
Und ich finde, du hast gezeigt, dass du der Klassenlautsprecher früher gewesen sein könntest.
Wieso?
Ja, du warst derjenige, der in der Rede vom Chef immer nochmal einen reingerufen hat.
Der ist aber auch so tölpelhaft, finde
ich. Darum geht's ja nicht. Aber du warst mehr oder weniger der Einzige und du hast dann noch Sascha animiert, also du hast auch mitgezogen.
Ja, klar.
Also da konnte man sich schon vorstellen, wie das in der Schule abgelaufen ist.
Na, aber kennst du das nicht? Ich weiß ja, dass ich manchmal nur das sage, was eh alle denken.
So, dann sagst du es doch auch. Ja, magst nicht ganz Unrecht haben, aber einer sagt's und du bist's dann. Ja. Und du hast die Lache ja auf deiner Seite gehabt.
Ich habe nur die Hälfte losgelassen.
Ja, das glaube ich
dir. Also Olli, liebe Grüße an der Stelle, aber das ist halt manchmal echt Elfmeter. Da ist so ein Feuerwerk an Konterlichter auf dem Tisch.
Ja, das hat auch jemand geschrieben, wir sollen mehr grüßen. Im Podcast sagt man immer, wenn man über ihn redet, schöne Grüße.
Ja.
Name-Dropping, also schöne Grüße, Oliver.
Ja.
Wer auch immer. Hier, weil du gerade von mehr oder weniger Essen gesprochen haben. Wir müssen.
Aber nochmal wirklich schöne Grüße auch jetzt hier an die Taruan Adiletten-Jungs irgendwie. Das war ein ganz toller Podcast.
Ja.
Ich habe eh das Gefühl, dass wir besser werden, weil wir weniger so Gastgeber sind und glauben, wir müssen was liefern und dadurch das insgesamt wärmer und besser. Also es wird irgendwie wird's dichter gerade. Ich mag das.
Das lassen wir genauso stehen.
Oder du lädst inzwischen sehr, sehr gut ein.
Mit Betonung auf dichter. Also da steht ja eine
Apparatur.
Gegeneinladung aus von den Terroirs und Adiletten.
Ja.
Und da müssen wir hoffen, dass das in deinen Terminkalender reinpasst.
Sehr gern.
Ich würde gerne anderthalb Mails noch aus den letzten Monaten Wochen aufarbeiten.
Ja.
Hallo Tim, hallo Sebastian, danke für den Podcast. Ich habe eine Frage an den Soßengott Tim.
Ah.
Ja.
Ich mir selber noch nie verliehen habe.
Bitte? Ne, du sagst schon, dass du sehr gut soßen kannst.
Ja, aber ich schränke das nicht über Soßen ein.
Ja gut, aber also wir sind jetzt nur mal auf dem Planet Soße. Ja, okay. Das ist der, den du auch beherrschst. Ja, neben den. Hast du mitgekriegt, dass ein Planet aus dem Sonnensystem gestrichen wurde?
Verdammt, und ich habe den nicht. Nein.
Nein, siehst du, das ist schon 2006?
Mann.
Es gibt nicht mehr 9 Planeten, es gibt nur noch 8.
Das weiß ich.
Pluto ist zu klein. Ja,
die Zahl wusste ich, aber ich wusste nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht aufzählen.
Kennst du auch den Satz mit den Planeten?
Nee.
Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten und diese Anfangsbuchstaben der jeweiligen Worte sind ja die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Planeten in ihrer Größe. Also mein Vater, zum Beispiel Merkur, Venus, erklärt Erde, mir, Mars, jeden Jupiter, Sonntag, Saturn, unsere, Uranus, 9 Neptun, Planeten, Pluto.
Toll.
Ja, ist gut, ne?
Das ist ja ähnlich so wie Luv und Reh, oder nicht? Hast du es so beim Segeln? Links und rechts?
Das war aber.
Ich meine Steuerbord und Backbord, das meine ich.
Ja, gut, aber gibt es da einen Merksatz für?
Ja, nimmst einfach keinen Satz, aber alphabetisch ist das B vor dem S. Deshalb ist Backbord links und Steuerbord rechts.
Ja. Ja, ja. Ja.
Ich finde Eselsbrücken super.
Ich auch. Ja, Eselsbrücken sind gut. So, pass auf.
Ja.
Wie schafft man es, von einem heißen Bratfond, zum Beispiel von der Ente oder der Gans, das Fett abzuschöpfen, um aus dem Fond just in time eine Soße zu machen? Also ohne den Fond erst beim Abkühlen zu lassen, um das Fett durch den dichten Unterschied oben entfernen zu können.
Also es gibt eine
Gott, bist du da mitgekommen?
Ja. Also wenn du eine Entensoße machst oder eine Gänsesoße, enthält die sehr viel Fett. Dazu gibt es Kannen, die man kaufen kann, weil Fett hat ja eine Eigenschaft, schwimmt auf dem Wasser.
Ja.
Und sie gießt sozusagen so stellt man auch Olivenöl her.
Ja. Und das schöpft man dann ab.
Genau, und du willst ja praktisch das Wasser haben in diesem Fall. Ja, also Andreas, gießt das richtig unterhalb des Öles ab. Das heißt, der Hals der Kanne ist nicht oben angesetzt, sondern unten. Und so lange gießt er ab und bis das ist die simpelste Variante. Die andere ist degressieren, kreisende Bewegung aus der Mitte heraus, so dass das Fett sich am Rand sammelt und dann die Kelle einen Millimeter unter der Wasseroberfläche sozusagen das Fett abschöpfen. Dann kann man Papier kaufen. So eine Art Löschpapier.
Ja.
Was man drauf tut. Und was auch bei mir, wenn ich wirklich mal früher, als ich noch richtig hart gekocht habe, ich habe dann immer schnell ein paar Eiswürfel reingeschmissen.
Ja, das schreibt er alles. Man liest, man sieht richtig, dass er beim Schreiben auf den Boden gestampft haben muss, weil er sagt, die einschlägigen Tipps wie Eiswürfel aus Suppenkelle oder Eiswürfel in Küchenkrepp, die funktionieren einfach nicht bei mir.
Dann soll er die Kanne kaufen.
Ich bin gespannt auf die Antwort.
Die Fettkanne. Kanne. Ich weiß nicht, ich google das mal, wie die heißt, dann weißt du Bescheid.
Die Fettkanne. Jetzt bin ich mal gespannt, was da für Bilder kommen.
Genau.
Also.
Und sonst hilft auch ein bisschen Mondamin, ein bisschen Stärke, weil du dann diese Trennung von Fett und Soße nicht mehr ganz so stark hast.
Okay.
Ja?
Alles klar.
Gut. Ich
immer. Die Fettkanne, hast du sie gefunden?
Hallo. Ich bin ein Fingersystem.
Hast du zu fette Finger oder was? Um Fettkanne zu googeln.
So.
Hast du?
Man googelt Fettkanne.
Und?
So, die heißt Fett-Trenn, also es gibt die Gourmet Max Fett-Trennkanne, es gibt die Bohemia Crystal Fett-Magerkanne.
Oh, der ist gut.
Es gibt die Fett-Trennkanne, Fett-Trenner, Fett-Abschöpfkanne.
Ja.
Es gibt die Fett-Trenn, das ist alles das gleiche.
Boah, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Fett-Fettkännchen.
Boah.
So, und das meine ich damit. Guck mal, hier sieht man noch ein Bild. Siehst du das? Da ist die Öffnung unten.
Ach, die kenne ich aber sogar.
Und da unten, das kennt jeder. Muss man im Regal da rumkommen. Und das funktioniert wirklich 100%. Ich glaube, ich habe ihm geholfen.
Hier, der Kollege Martin Behler ist ja Physiker. Und der hat sowas neulich erklärt. Ich wüsste überhaupt nicht, wie so etwas funktioniert. Das ist doch geil, wenn man erklären kann, wie solche Dinge physisch, also auch von der physikalischen
Seite. Fett schwimmt auf Wasser.
Ja, aber das ist,
ja.
Okay, und jetzt würde dir aber jeder Physiklehrer würde sagen, richtig, Tim, und jetzt erkläre bitte mal weiter.
Weil
aktuell hast du 5 Punkte. Und jetzt kannst du bis zu 15 Punkten hoch.
Das hat was mit der Dichte zu tun.
Jetzt kriegst du 6.
Mach weiter.
Du redst ja.
Mach weiter.
Also insofern finde ich das schon okay. Also die Fettwegkanne. Alles klar. Andreas, ich hoffe, wir haben dir geholfen.
Ja.
So, kriegst noch eine Zuhörermail. Kannst du dich erinnern? Sag bitte ja.
Unbedingt.
Als du Emilia diese Autogramme geschrieben hast.
Ja, natürlich.
Siehst du, am heutigen Weihnachtsabend gab es für sie nämlich 2 ganz besondere Geschenke. Das sind diese unterschriebenen Kochbücher und sie schreibt, es wäre schön, wenn Tim dies erreichen würde, da ich mich wirklich bedanken will, dass er sich die Zeit genommen hat, beide Bücher zu signieren und auch danke an alle, die ebenfalls daran beteiligt waren. Das ist Emilia Müller aus der Uckermark. Sehr wichtig.
Das finde ich gut. Ich mache es auch wirklich selber.
Das ist ein ganz komischer Satz. Können wir den bitte rausschneiden?
Nein, aber wirklich. Ich meine, kein Schwein könnte beurteilen, ob es wirklich meine Unterschrift ist oder nicht.
Ach so, meinst du, ja.
Ich könnte auch sagen, hier mach du Klaus.
Ja.
Weißt du, aber ich mache es ja wirklich sehr. Deshalb dauert es auch manchmal. Und deshalb vergessen wir es auch manchmal. Aber grundsätzlich geben wir uns der Mühe.
So.
Für die Fans.
Tim.
Ja.
Für die Fans.
Für die Fans.
Du bist ja der Größte.
Ich hoffe, die folgen mir auch ins Feuilleton.
Nee, auf Instagram. Feuilleton. Feuilleton. Also, wir lassen heute mal diese Quatschrubrik, wer bin ich weg, weil wo bin ich? Also beschreib mal, wo du, es ist ja eigentlich der natürliche Habitat eines Tim Melsters, wo wir heute sind.
Yep.
Magst du beschreiben? Du siehst ja alles. Du kannst ja 50 Meter in diesem Raum nach vorne gucken.
Ja, also ich befinde mich in einer Art Unterbringung, die andere Menschen als Hotelzimmer beschreiben könnten, was aber kein Zimmer ist, sondern eine Suite, eine Präsidentensuite.
Ja, da hätte ich dann gerne so ein präsidiales.
So was Präsidiales, das heißt, in diesen Räumen, und man mag jetzt, im ersten Moment sind es Hotelzimmer, aber es sind Präsidentensuiten und hier wird auch Business gemacht.
Ja, dachte ich mir auch schon.
Wir sitzen hier nämlich an einer guten Tafel, Austausch, Bildung und gerade in der Adresse, wo sich diese Präsidenten-Suite befindet, ist ja historisch gesehen, glaube ich, das Hotel Nummer 1, haben wir inzwischen schon ein paar Mal gesagt. Werden wir nicht müde, wir sind im Hotel 4 Jahreszeiten,
richtig,
in der Präsidenten-Suite.
Richtig, in der nagelneuen, restauriert, frisch restauriert.
Wollte ich gerade sagen, weil so ein bisschen bin ich irritiert, weil Ingo hätte mir gesagt, dass ich hier immer die Präsidenten-Suite kriege, aber die sah anders aus.
Du kanntest die alte?
Ja, die hatte aber kein Fenster zur Alster. Und die hatte auch kein richtiges Bad, da musste ich immer in den Flur gehen.
Ja.
Da war ich vielleicht ein bisschen leichtgläubig.
Ich glaube, die hatte auch kein 20 Quadratmeter Ankleidezimmer wie diese Präsidenten-Suite.
Die hatte nicht mehr 20 Quadratmeter.
Ja, also das ist wirklich, das ist absurd groß hier.
Alles toll.
Wir sind mal wieder im Hotel 4 Jahreszeiten.
Ja, warum denn eigentlich?
Weil wir uns gedacht haben, dass wir die Tradition fortführen. Unser heutiger Gast ist ja einer unserer Stammgäste.
Ist das unser Neujahrspodcast?
Das ist unser Neujahrspodcast. Also
das,
das ist der echte Staffelstart. Also wir hatten ja die Jungs von
also
Teruan.
Also immer Staffelstart.
Na, wenn er es einrichten kann und wenn du das nicht verkackst, dann ja.
Der ist so viel unterwegs. Ja. Ich glaube, ich habe den im letzten Jahr gar nicht gesehen.
Er war in Paris gerade.
Da wollte ich gerade sagen, der ist immer irgendwo.
Naja, er ist ja nicht nur GM von hier, sondern er ist ja von der ganzen Vermont.
Ich weiß, aber der ist richtig busy. Busy.
Naja, aber nicht mehr busy als du.
Doch schon.
Tim, ich habe im Oktober die Termine für dieses Jahr Fiete. Das waren die letzten freien Termine für dieses Jahr bei dir.
Ist echt so?
Ja.
Das macht mich traurig.
Wärst du gerne weniger busy?
Ingo.
Ja, okay, also pass auf. Wir haben Ingo ja schon vor längerer Zeit zu unserem Stammgast gemacht.
Ja.
Er hat heute kleines Jubiläum. Der hat ja sowieso nur noch Jubiläen. Das fünfte Mal ist er heute hier.
Ist es so? Da bin ich mal gespannt, ob da was Neues rauskommt heute.
Das fünfte Mal. Ich habe ein Thema vorbereitet. Das ist auch wie gemacht für dich. Es geht um Exzellenz. Mhm. Es geht um Talentförderung.
Oh gut, sehr gut.
Und es geht natürlich um State of the Art. So, und da wir jetzt wissen, wer das heute ist, machen wir dieses Wer-bin-ich-Spiel heute nämlich auf überhaupt gar keinen Fall. Welches Gericht findest du aus deinem Buch Neue Heimat, das hier jemand zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, besonders geil? Er möchte es gerne für seine Familie mit 3 Kindern kochen. Weißt du noch, was du in dem drin hast?
Nee, ich muss ja immer differenzieren. Also ich muss immer so ein bisschen gucken, welche Gerichte in welchem Buch sind.
Neue Heimat ist meine Mutter deine Mutter?
Ja.
Ja.
Ja. Ich habe ja keine Lieblingsgerichte, weil bei mir ist ja irgendwie wie so ein Soundtrack. Das ist halt
Hühnerfrikassee. Ach komm, jetzt machst du nicht so leicht.
Nee, möchte nicht.
Der hat sich so eine Mühe gegeben.
Ja, weißt du, jetzt ist mir nicht jedes Rezept gerade vor Augen.
Ja.
Ich arbeite gerade schon am nächsten Buch, was, glaube ich, sensationell wird.
Darfst du da schon drüber reden?
Nein. Wir wissen ja auch nicht, wann es kommt. Kann ja auch erst in 3 Jahren kommen.
Du hast ganz kleine Augen.
Ja, ja.
Du hast ganz kleine
Augen. Nee, ich denke drüber nach.
Okay, alles klar. Dann hier noch eine Sache, die können wir ganz schnell abhaken. Es geht darum, wir haben ja in der Folge 94, also mit den 2 Jungs, über Wein gesprochen, dass es kein Pfandsystem für Weinflaschen gibt.
Mhm.
Es gibt für 1 Liter Flaschen ein Pfandsystem. Jedoch beteiligen sich nicht alle Winzer und Weinproduzenten daran, sodass es in Deutschland nicht gilt. Dass es nicht deutschlandweit gilt. Hintergrund: 1 Liter Flaschen werden häufig gereinigt und wiederbefüllt, analog einer Bierflasche. Das nennt sich dann Spülglas.
Mhm.
Und für die 0,7 Liter Flaschen gibt es das eben nicht. Ich finde es ehrlicherweise mal ein ganz interessanter Fakt und zeigt auch, dass unsere Fites sehr gut zuhören und uns nicht klugscheißerig, sondern sehr hilfreich zur Hand gehen, indem sie so etwas sagen.
Ja, super. Also finde ich gut. Lohnt sich, glaube ich, drauf, generell drauf rumzudenken, wenn es Systeme sowieso schon gibt und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zum Umdenken anregen.
Ja.
Naja, aber es gibt ja so bestimmte Dinge. Guck mal, wenn wir in der Gastronomie, wir überlegen ja teilweise auch, um uns, ich sag mal, den Entwicklungen entsprechend anzupassen. Und bei uns gab es ja mal eine Diskussion darüber, Plastikstrohhalme nicht mehr zu benutzen, wegen des Mikroplastiks.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund war das ein ganz großes Thema bei uns. Ein Riesenthema. Ich sag mal so, der Anteil der Plastikstrohhalme innerhalb der Bollerei für die Menge des Abfalls, den wir produzieren, würde ich sagen, bewegen wir uns im Nanoprozent.
Ja.
Dann beobachte ich aber eine Sache, dass man beim Online-Shoppen und alles in Ordnung, das ist nicht kritisch, ich möchte es nur einmal anmerken, kannst du alles bestellen, anprobieren, einpacken und wieder zurückschenken. Das meiste davon geht direkt in den Müll.
Das, was du zurückschickst?
Ja.
Ja?
Ja. Du hast den Verpackungsmüll hoch 10.
Ach so, nicht das Produkt, sondern...
Ich glaube sogar das Produkt in vielen Bereichen, weil das Rekatalogisieren, das wieder einpflegen, ist aufwendiger, als das Ding direkt wegzuschmeißen. Und darüber, finde ich, darf man mal nachdenken.
Es wird ja nachgedacht, und zwar wird das Retourschicken, also mit, ich glaube, mit 8 € oder so. Also es wird richtig teuer.
Ja, für den Verkäufer oder für den Käufer?
Nee, für den Käufer.
Ja, nee, es muss für den Verkäufer teuer werden. Guten Tag, Herr Peters.
Ah, da ist er.
Herr C. Peters.
Herzlichen Glückwunsch zum 42.
Dankeschön. Du bist ein verlogener Hund, aber ich danke dir. Dann lüge dich an.
Lange nicht mehr. Schon wieder viel zu lange her. Ey.
Wir haben was für dich auch, ne?
Jetzt offiziell muss ich stehen bleiben.
Oh. Oh.
Nein. Ja, aber den nehme ich wirklich mit nach Hause. Den schneide ich nicht an.
Nee, so ist das.
Geil.
Ein bisschen Schokolade.
Oh, herrlich. Ist das sozusagen die Geburtsstunde der Jahreszeit? Habt ihr nicht eine Jahreszeiten-Torte?
Ja,
sowas wie die Sachertorte?
Ja, haben wir.
Und warum läuft die nicht so gut wie die Sachertorte? Warum hat sie noch nicht diesen Welt?
Kommt ja noch alles.
Bist du schon dabei, ne?
Ja, ja. Gut,
finde ich sehr gut. Nur ganz kurz, um das zu Ende zu bringen. Ich finde schon, dass der Verkäufer das machen sollte, weil auch da ja ein Regulativ, also, verstehst du?
Ja, verstehe ich, aber es geht ja im Grunde auch darum, viele Leute, habe ich auch schon gemacht, bestellen 2 Größen, um zu gucken, vielleicht passt die eine, die ich sonst habe, nicht besser oder umgekehrt und dann schicke ich eine wieder zurück und darum geht es ja, dass man das ein bisschen verteuert.
Genau.
Und habt ihr jetzt noch Plastik-Strohhalme? Nein.
Nein, schon lange nicht mehr.
Habt ihr überhaupt noch Strohhalme?
Ja, manchmal.
Das Glasding ist auch komisch.
Also gut.
Ja. Wie dem auch sei.
Hallo Ingo.
Wir begrüßen Ingo, du bist tatsächlich das 5. Mal jetzt da.
Wir haben was? Gezählt. Echt? 5. Mal?
Ja, es ist
uns. Ich hätte jetzt gedacht, das 3. oder 4.
Ingo C.P., das ist ja eh der Mann der Jubiläen, wie wir jetzt hören.
Es gibt nur einen einzigen Menschen, der noch häufiger zu Gast war als du. Ich.
Tim, ist das dein Handy eigentlich, was da ständig rum?
Nee.
Ich glaube aber schon. Ja.
Entschuldigung.
Nee, mir ist es egal, aber unsere Zuhörenden haben.
Das ist Dennis vom Dim Sum Haus.
Ja. Und jetzt?
War der schon mal zu Gast?
Der hat auf alle Fälle schon zweimal.
Hat viel Essen gebracht.
Hat viel Essen gebracht. Viel Glutamat.
Okay. Entschuldige.
So, Fietes, da sind wir wieder. Der Podcast Tim und Sebastian, aber wir sind nicht alleine. Ingo C. Peters, Stammgast erster Stunde, ist dankenswerterweise auch mal wieder da und hat uns zum wiederholten Male in sein, aber irgendwie auch in unser aller Zuhause eingeladen, um die erste offizielle Folge Fiete Gastro des Jahres 2023 mit Stil und hoffentlich zumindest ein wenig Etikette aufzunehmen. Wir sind zu Hause, wir sind im Hotel 4 Jahreszeiten. Apropos 2023, dieses Jahr wird für das Haus an der Alster ein besonders interessantes. Warum? Naja, das vergangene Jahr wird nämlich gar nicht so einfach sein, getoppt zu werden. Hört sich in Zeiten von Krise, Krieg und Personalnotstand irgendwie komisch an, wissen wir, aber typisch Hotel für Jahreszeiten, in diesem Haus ticken die Uhren eben anders. Schon immer, genauer gesagt, seit 24. Februar 1897. Wer schnell im Kopf ist, merkt richtig. Tim, wie viele Jahre wurde
25.
Hier? Sehr gut, 125-jähriges Jubiläum und das schon immerwährende Credo gefeiert, als Gast im Hotel 4 Jahreszeiten zu Hause zu sein. Können wir so nur unterschreiben, uns fehlt hier schon wieder nichts. Neben dem 125-jährigen Bestehen des Hotels zelebrierten im vergangenen Jahr aber auch 2 Persönlichkeiten des Hauses ihr Dienstjubiläum. Zum einen Christoph Rüffer, Chefkoch des mit 2 Sternen ausgezeichneten Restaurants Herlin, dem wir noch einmal zum 20-jährigen gratulieren. Und zum anderen feierte das Hotel 2022 niemand geringer als den General Manager Ingo C. Peters himself, der das Haus bereits seit 25 Jahren prägt. Die Kirsche auf der erste Sahnetorte war die komplett umgestaltete Präsidentensuite auf der 4. Etage, die ihre Gäste auf insgesamt 300 Quadratmetern begrüßt und ebenfalls im letzten Jahr fertiggestellt werden konnte. Fast schon nebenbei wurden Rezeptionen und Empfangshalle im wahrsten Sinne auf links gedreht. Kurz, alles beim Alten im Hotel für Jahreszeiten, nur halt in neuerer Perfektion. Woher dieses Streben nach Exzellenz kommt und was Talent und deren Förderung damit zu tun haben, das werden wir heute klären und zwar mit den Besten, mit denen ich ins Jahr 2023 bei Fiete starten könnte, die man sich nur wünschen kann. Ich sage herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass ihr da seid, Ingo C. Peters und Tim.
Krass, nette Worte an mich. Ich liebe dich.
Na, guck mal, das wird mein Jahr. Ich höre jetzt auf. Herzlich willkommen, Ingo.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Tolle Einführung.
Eine Frage. Wir sitzen ja hier wirklich in der Präsidentensuite. Mhm. Der Tisch ist auch neu.
Alles.
Ja. Wo ist das alte Zeug hin?
Das haben wir im Hotel weiterverwendet, viele Sachen. Einiges stehen bei uns auf dem Dachboden und ist eigentlich nichts weggekommen.
Wirklich. Benutzt also, ihr das irgendwann nochmal wieder oder ja, hortet ihr einfach?
Nee, das benutzen wir. Wir haben also einige Gäste, die bestimmte Vorlieben haben für Zimmersuiten, die sie so und so eingerichtet haben wollen. Und die meisten Sachen nutzen wir sogar sehr regelmäßig.
Weil das sind ja auch teilweise bestimmt so Sachen oben inzwischen auf dem Dachboden, wo ja vielleicht auch Dinge passiert sind. Also ich sag mal, so ein Besprechungstisch in der Präsidentensuite im Jahreszeiten, da wäre ich gerne Mäuschen gewesen. Ich glaube, hier sind Dinge besprochen worden, die auch von einer gewissen gesellschaftlichen und manchmal vielleicht auch von einer politischen Relevanz sind. Und deshalb, wenn das so ist, dass man das nicht entsorgt, weil sonst würde ich mich anbieten.
Nee, ganz klar. Aber ich nehme mich auf die Liste, ohne Frage. Aber da hast du vollkommen recht, weil es sehr recht häufig vorkommt, dass vertrauliche Sachen oben in dieser Suite oder teilweise auch in anderen Suiten besprochen werden, Verträge geschlossen werden, wo Leute sagen, okay, wir möchten auf keinen Fall zusammen gesehen werden. Mhm. Und dann kann der eine hier hochgehen, der andere geht separat. Man trifft sich und geht auch wieder, der eine kann aus dem Hinterausgang durch die Garage gehen, alle nach vorne raus oder durch den Grill, ein- oder ausgang.
Und das hat nicht immer was mit Fummelei zu tun, sondern es hat manchmal auch einen größeren Hintergrund.
Meistens ja. Nicht immer, aber meistens. Ja.
Was? Ja, ich finde es eh schön, dass du mit an dem Tisch einige Sachen, die da draußen gemacht wurden, nicht an das Sexuelle gedacht hast, sondern tatsächlich an staatsmännische und
Staatsfrauenentscheidungen. So, das ist ja immer ein geschichtsträchtiges Haus. Und ich glaube wirklich, das ist so das Aushängeschild auch. Das ist unser Schloss Elmau in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine? Also da, wo so auch wirklich, wenn in Hamburg politische oder wirklich Weltgäste sind, so echte Weltgäste, also wirklich wichtige und relevante. Ich glaube, dass hier Wunschliste Nummer 1 Jahreszeiten. Und deshalb wird ja hier auch einiges entstanden. Also ich bin Mann voller Tiefgang.
Also eine Anekdote aus den 60er Jahren. 1963 war Aristoteles und Onassis hier sehr, sehr häufig Stammgast, weil er ja viele seiner großen Schiffe hatte hier bei Blum und Voss bauen lassen, war dann immer hier zur Abnahme. Und er hat ein Bankett gehabt, auch anlässlich eines Schiffes. Und da einmal klingelt das Telefon aus den USA, das rote Telefon. Er ging ans Telefon, kam wieder zurück. Und bevor es in irgendwelchen Medien, Fernsehen oder irgendwo bekannt wurde, hat er verkündet, dass John F. Kennedy Opfer eines Attentates geworden ist. So, ja, und das wurde dann, und er hat das, also, denn hier, ich weiß nicht, und dem Oberkellner, Herr Boto hat mir das damals erzählt, da gibt es auch noch ein Bild davon. Und ja, solche Leute wohnen halt bei uns.
Eine Frage, warum hat das Ding keinen Balkon?
Weil wir hier eine denkmalgeschützte Fassade haben und wir dürfen keinen Balkon anbauen. Also hätte ich auch gerne gemacht.
Ob das Sicherheitsgründe hat.
Ja, vielleicht kannst du mal mit dem Bürgermeister sprechen oder unserem Oberbaudirektor Herrn Höhing, wenn du ein gutes Wort einlegst, vielleicht
klappt das. Ich sag mal so, da hat dein Wort, glaube ich, mehr Relevanz.
Das weiß ich nicht. Einen Oberbaudirektor für die Stadt gibt es?
Ja, natürlich.
Ah, okay. Ja, ich wusste nicht. Punkt.
Ja. Und es gibt für jeden Bezirk gibt es einen Baudirektor. Mein Vater war auch mal ein Baudirektor im Bezirk Bergedorf. Und dann gibt es einen Oberbaudirektor, der die alle kontrolliert.
Ah, okay.
Ich dachte, das hätte sicherheitstechnische Gründe, dass ich da keine Sondereinsatzkommanden mit Seilen hochkrabbeln können, um dann den Bewohner der Präsidenten Street zu entführen mit Hubschrauber. Das war mein Grund.
Ja, das könnte natürlich auch
sein. Also, weil du eben davon gesprochen hast, ja. Tim, sinngemäß, was dieses Haus hier mittlerweile für einen Stellenwert oder seit 125 Jahren schon für einen Stellenwert hat, es ist ja auch nicht von ungefähr dann der Neujahrsempfang des Hamburger Abendblattes hat zum ersten Mal in diesem Jahr im Hotel für Jahreszeiten stattgefunden.
Ja.
Nachdem er lange woanders stattgefunden hat. Was bedeutet...
Ich nicht neulich mal mokiert, dass ich seit geraumer Zeit nicht mehr eingeladen werde?
Du warst an dem Tag überhaupt nicht in Hamburg.
Okay, gut.
Und du warst...
Und ich lade nicht ein, das macht das Abend.
Ja. Und Tim war
Glas Heider.
Und ich weiß, du warst über Vivian Hecker eingeladen. Also, ne? Mal, dass ich da aber auch drauf eingehen. Ja, du warst halt nicht eingeladen. Fertig. ist das noch
genauso
mal?
Wie beim Weißwurstfest.
Ach ja.
Um Schlange weg.
Nein, Tim, halt die Schnauze.
Heißt, nee. War ich wieder nicht eingeladen.
Doch.
Ja, nachdem ich hier so großspurig angekündigt worden ist, dass ich natürlich eingeladen bin, persönlich und auch mit besonderer Unterbringung, war ich wieder nicht eingeladen. Der Gedanke baute sich mir zwischendurch mal auf. Es ist allerdings was passiert. Die Einladung ist an die falsche Adresse geschickt worden und wurde unbeantwortet wieder zurückgeschickt. Und dann hat natürlich die Maria sehr deutlich und wirklich wollte das ganz klar machen, dass ich diesmal eingeladen war, damit ich nicht schon wieder so drüber abpeste.
Ja, handschriftlich hat sie es sogar gemacht, hat sie
ich erzählt. Ich weiß, ganz liebevoll.
Finde ich aber auch. Ja. Ist das nochmal eine Art von Auszeichnung, Ingo, wenn der Neujahrsempfang der Hansestadt Hamburg dann auf einmal im Hotel für Jahreszeit stattfindet?
Absolut, also das ist die wichtigste, wenn nicht sogar die wichtigste Veranstaltung des Jahres, aber zumindest Auftaktveranstaltung, wo alle, ja, sag ich mal, alle Größen aus Hamburg kommen, eingeladen sind, Politik, Wirtschaft, Funk und Fernsehen, Gastronomie etc. Und das ist eine tolle Sache, also dass wir das ausrichten durften und das hat gut geklappt und wir waren sehr stolz, die alle hier zu haben.
Ist sowas noch topbar? Also klar, du hast eben gesagt, es ist so mit das Höchste, was man haben kann, aber die Exzellenz geht ja hier sowieso jeden Tag aufs Neue weiter. Also was gestern war, interessiert dann ja in Anführungszeichen nicht mehr. Wie rechnet sich so eine Präsidentensuite? Darfst du sagen, was sie kostet? Also sie zu buchen?
Ja, kostet 12.000 Euro die Nacht.
So. Tim lächelt müde?
Nee.
Was hättest du geschätzt?
Ich habe keine Ahnung von solchen Preisen.
Also wir reden von 300 Quadratmetern. Mhm. Ne? Sie ist vergrößerbar ja auch noch.
Ja.
Es ist ein sehr, sehr großes Schlafzimmer, ein sehr großes Ankleidezimmer mit einem Swarovski-Stein besetzten Safe unter anderem. Ein Fernseher, der im Bett sozusagen aus der Fußlehne rauskommt. Du hast Kunst hier hängen. Ich habe mir sagen lassen, es gibt hier ein Kunstwerk, was 40.000 Euro zum Beispiel kostet. Du hast moderne Kunst von Louis Vuitton, Schuppa-Schubsi-Stein. Sekunde, ich will da nur mal ganz kurz unseren Zuhörern erklären, was hier los ist. Drei Toiletten. Ich habe sie alle ausprobiert, die sind alle gut.
Gut, groß oder klein?
Klein. Klein. Es sind mehr Champagnerflaschen als auf jeder anderen Suite hier oben drauf. Du hast einen besseren Wasserkocher hier als in den anderen Suiten und die sind ja auch alle schon sehr gut. Also du kriegst hier schon was für dein Geld. Ich finde 12.000 Euro. Ist das wirklich angemessen oder muss so ein Preis sein, weil es eine Präsidentensuite ist?
Der muss sein. Wir haben ja auch viel Geld dafür ausgegeben und wir haben die schon sehr, sehr oft verkauft im letzten Jahr. Viele Leute gehabt, die gerne gebucht hätten, aber da war sie ausgebucht. Und du hast mal Sachen vergessen. Wir haben einen tollen Kamin hier. Wir haben hier eine Lampe. Das Motto der Suite ist ja dem Himmel so nah. Das ist eine Luna-Lampe von Scholle und Deubser, einer Manufaktur aus Bayern, die sechs Mondphasen zeigt, wenn man genau hinguckt. Also wir haben hier sehr, sehr viel Detail verbaut. Toll. Und ja, die ist auch dimmbar. Vor allem abends, wenn du alles andere runterdimmst, hat die einen ganz tollen Effekt.
Aber das ist eine wahnsinnig dumme Frage.
Ja, natürlich. Aber machen wir auch in 2023 nur dumme Fragen. Hm? Die guten Fragen bist du. Mach sie besser.
Naja, du bezahlst ja nicht irgendwie 12.000 Euro oder was auch immer, um irgendwo zu schlafen, sondern hier ist es ja eben auch der Rückzugsort, die Privatsphäre, die Möglichkeiten, die nutzbaren Möglichkeiten, die Erweiterung des Gesprächsraumes. Also jetzt, wenn du jetzt sagst, ist es das wert, einfach nur zu schlafen und du kannst ja all das ganze Angebot gar nicht nutzen. Aber dass es zur Verfügung gestellt wird, dass es abrufbar ist, das ist das, was man eigentlich in solchen Räumlichkeiten bezahlt.
Okay, dann erweitere ich die Frage ein bisschen, vielleicht wird es hier weniger doof. Ja. Wird so ein Tisch zum Beispiel von jedem, der diese Präsidentensuite bucht, auch tatsächlich beruflich genutzt? So, nee, oder könnte er oder sie auch in die Admiralsuite oder in die Ralf-Lorenz-Suite, theoretisch?
Nee, nicht von jedem. Also wie Tim schon gesagt hat, das kannst du alles nutzen, musst du aber nicht nutzen. Und die Suite ist dieses Jahr letztes Jahr, wir haben die jetzt zum 4. Mai aufgemacht, 11,5 Wochen, ich habe gerade die Auswertung angehört, 11,5 Wochen vermietet gewesen.
Gibt es denn hier so ein Last-Minute-Number? Also angenommen, ich checke hier ein um 8 Uhr abends, ihr seid voll ausgebucht, nur die Suite ist noch übrig, dass du mir die dann für einen kleinen machst?
Nee, gerade dann nicht.
Aber ist doch besser, dann nimm doch lieber die 150 von mir mit, statt die einfach nur da leer stehen zu lassen.
Ja, das also, ist genau, ja, diese Strategie fahren viele, viele andere Hotels. Und die ist also auch sehr, ja, die macht auch für viele Leute Sinn, weil du sagst, okay, unser Produkt ist ja, also verderblicher kann ein Produkt nicht sein. Das Zimmer, was du heute Nacht nicht verkauft hast, kannst du nie wieder verkaufen. Mhm. Selbst den Fisch, den du heute nicht verkaufst, kannst du morgen noch kaufen, wenn er fachgerecht gelagert wird, gekühlt ist etc. Aber die kannst du nie mehr sagen, Leute, okay, bevor das Ding leer steht, verkaufe ich das halt für, was weiß ich, die Hälfte oder ein Viertel oder wie auch immer. Aber ich sag immer, du kannst kein Mercedes für einen Preis eines VWs kaufen. Das geht nicht so. Und von daher, damit machst du das ja auch für die Leute kaputt, die einen gewissen Anspruch haben und dann auch dafür gerne bezahlen. Und ich arbeite nicht so, dass ich sage, okay, jetzt ist da einer oder ist da keiner und jetzt kannst du es, also Wheeling und Dealing für weniger, macht keinen Sinn. Produkt hat seinen Wert und dafür verkaufen wir das. Da sind wir, glaube ich, sehr transparent und glaube ich auch ehrlich für alle anderen. Ich würde mich natürlich auch sehr ärgern, wenn ich dann mitbekomme, dass jemand anderen die für die Hälfte bekommen hat und das auch da nicht unbedingt nachher das Publikum, was du möchtest.
Mhm. Ich höre dich. Egal. Was haben wir denn für ein Jahr jetzt eigentlich?
2023, das ist Tim Melzer, ja.
2023. Ingo, was sind die Herausforderungen in der Hotellerie, in der Gastronomie für die nächsten 1 bis 2 Jahre?
Ja, ich glaube, die Herausforderung ist Mitarbeiter, das wissen wir. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, bin ich immer einer, dass ich sage, wir denken positiv. Es gibt ja viele, die dann immer nur weinen und sich selber bemitleiden, wie schlecht es ihnen geht und was alles kommt. Das bringt uns kein Stück weiter. Wir müssen in die Zukunft gucken. Wir gucken in 2023. Wir haben viele Aktionen auch gemacht mit unseren Mitarbeitern, für unsere Mitarbeiter. Und von daher bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, dass wir das Jahr sehr gut hinbekommen werden. Wir haben auch ein sehr gutes 2022er, was niemand gedacht hätte, dass sich also bestimmte Bereiche so wieder erholen werden. Natürlich nie, das kannst du nie wieder aufholen, was wir in der Pandemie verloren haben, weil das ist, glaube ich, auch außer Frage. Also von daher sehen wir sehr positiv in die Zukunft, aber die größte Herausforderung ist halt, Mitarbeiter zu haben und sie auch zu halten. Es nützt ja nichts, du stellst Leute ein, dann hast du immer diesen ständigen Turnover. Aber es sieht ganz gut aus, wir sind zurzeit sehr gut besetzt und ich glaube auch, dass wir da die Strategie, die wir damals gefahren haben und die wir auch durchgezogen haben, dass das die richtige war.
Tim, ich habe eine Frage an dich, also ob du es erklären kannst. Laut einer führenden Mitarbeiterin hier ist das Hotel für Jahreszeit vermutlich deutschlandweit am wenigsten von Personalmangel betroffen gewesen im letzten Jahr. Mhm. Das Hotel für Jahreszeit musste nicht einmal Bereiche wegen Personalmangels schließen. Mhm. Und das Hotel für Jahreszeiten ist viel Risiko eingegangen. Die Gäste haben das aber honoriert. So. Wie kommt das? Warum steht das Hotel für Jahreszeiten gefühlt ohne sämtliche Verluste da, was Personalmangel angeht? Im Gegenteil.
Ich glaube, es war in diesem Podcast schon öfter das Gesprächsthema.
Aber nicht in der Krise.
Da ist ein Eigentümer dahinter, der caring ist. Ein Eigentümer, der über den Tellerrand hinweg guckt. Ein Eigentümer, der nicht zwangsläufig immer nur auf die Zahl guckt, die unterm Strich hängen bleibt, sondern eben versteht, dass eine Investition nicht nur in Möbel wichtig ist, sondern eben in den wichtigsten Rohstoff, den wir haben, Mitarbeiter. Und das auch mal in einer Phase, wo nicht sofort wieder ein Profit rausgeschlagen werden kann, sprich in der Krise. Ich glaube, er war ein sehr, sehr guter Eigentümer, der dir auch gutes Handwerkzeug an die Hand gegeben hat, dass man eben auch als Mensch, also als das Gesicht, als die treibende Feder im Laden sich vor seine Mitarbeiter stellen konnte, um zu sagen, wir schaffen das gemeinsam. Und diese Anerkennung in dem Nichts, also da, wo der Mitarbeiter, der zum Nichtstun verdammt war, trotzdem da zu sagen, und wir halten an euch fest und wir werden euch unterstützen und wir werden auch diesen Weg gemeinsam gehen und egal welches Problem auf uns zukommt, ohne dass wir die Probleme schon kennen, weil wir waren ja alle in der neuen Phase, gab es einen sehr großzügigen, und das meine ich nicht großzügig im Sinne raus damit, aber es war jemand, der das wahrgenommen hat, der kommuniziert hat und der auch an den Mitarbeiter festgehalten hat, richtig?
Ja, Herr Dohle hat gesagt, gut, ich habe natürlich die Gespräche geführt und gesagt, dass wir in unserer Branche, also ein junger Mitarbeiter, wir haben ja viele von denen, können nicht überleben, wenn sie 60% Kurzarbeitsgeld kriegen. Damit können sie ihre Wohnung nicht bezahlen und so weiter. Wir müssen da was tun.
Und das waren von Trinkgeld auch.
Genau, das kommt noch dazu. Ja. Und wir haben eigentlich 2 Aspekte in die Waagschale geworfen. Das erste war, und da hat auch Herr Dohle sofort gesagt, das ist halt der menschliche Aspekt. dass du die Leute nicht hängen lässt, weil er gesagt hat, wer hat uns denn hier so viel Erfolg gebracht? Das sind die Mitarbeiter. Die haben für uns immer durchgezogen und die unterstützen wir jetzt. Ist gar keine Frage. Und der zweite Aspekt war, dass sie mir gesagt haben, das ist, viele sehen das ja immer als Kosten an. Und das sind keine Kosten, Herr Dohle, das ist eine Investition. Mhm. Wir investieren in unsere Mitarbeiter und eine Investition heißt, ich gebe X Euro heute hin und ich habe Y Euro morgen. Das heißt also, das rentiert sich irgendwo. Und das haben wir im Jahr 2022 ganz deutlich gesehen. Wir haben das auch mal aufgerechnet. Wir machen ja nicht, sagen wir, wir schmeißen da jetzt einfach Geld hin und das ist so als toll und wir sind alle eine tolle Familie und uns alle lieben, alles schön. Es muss ja irgendwo auch wirtschaftlich sein. Es muss ja nachher auch wieder zurückkommen. Und das Geld, was wir investiert haben, zusätzlich in die Mitarbeiter, das kann man ja auch genau sehen, was das, wie viel das war, das ist mehr als wieder zurückgekommen schon im Jahr 2022. Also, und das war gar nicht jetzt unsere Intention zu sagen, okay, da muss das jetzt Geld, wir müssen damit Geld verdienen, aber es war eine Investition, die sich wirklich gelohnt hat, weil wir einmal den Mitarbeiter unterstützt haben und auch bei ihm gezeigt haben und ihr gezeigt haben, wie wertvoll sie sind, aber es hat sich auch wirtschaftlich gelohnt und ich habe immer gesagt, wissen Sie, wenn wir investieren, wir haben in die Hardware investiert, Tim hat es gesagt, Empfangssaal, um Gott, dies, das, jenes, oder du hast es gesagt, Sebastian. Das ist toll. Und jetzt müssen wir nochmal einen Schluck aus der Pulle nehmen und in die Software investieren. Und wenn wir beide Sachen machen, dann werden wir richtig erfolgreich. Und das haben halt viele nicht gemacht, obwohl sie es hätten machen können, weil auch Finanzkraft da war. Weil sie einfach, ja, vielleicht zögerlich waren, wer weiß, was kommt, die Zukunft und ist alles so unsicher und lass uns lieber das nicht machen oder sparen. Und wir haben gesagt, wir machen das und das wird sich in der Zukunft auszahlen. In beiden Bereichen. Und das hat es auch getan.
Ich glaube, die Größe, also die Menschen, die das größte Problem auch jetzt haben, sind oft Unternehmen gewesen, die vielleicht hätten agieren können, aber sich verweigert haben und dadurch auch so ein bisschen das Vertrauen enttäuscht haben ihrer Mitarbeiter. Mhm. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Kollegen, die alles dafür getan haben.
Natürlich.
Hätten, denen aber die Hände gebunden waren, weil sie nicht über das Potenzial verfügen, so wie ich zum Beispiel mit der Bollerei. Ich habe ein zweites Einkommen, ich habe ein zweites Standbein durch die Medien. Das natürlich verdiene ich und lebe ich von der Gastronomie. Aber es gibt mir ein bisschen Luft zum Atmen, um nicht so auf Zinne zu sein, um eben vielleicht auch das eine oder andere zu überbrücken. Wenn jetzt dieses Potenzial nicht vorhanden ist, also so, der eine oder andere ist ja gebeutelt und der ist jetzt auch vielleicht an der, wir hatten vorhin das Beispiel von Metzger Wagner, mhm. Der müsste jetzt investieren, der sagt, mit der Vision, die ich noch habe vom Metzger-Business, werde ich das nicht mehr machen und verschließt sozusagen seinen Laden mindestens 4-5 Jahre zu früh. Also was seine eigentliche Energie angeht, aber sagt, ich brauche jetzt das nicht mehr bezahlen, weil es bringt mir nichts, ich kriege es nicht mehr raus. So. Ist ja auch eine meiner Überlegungen. Ich habe einen Laden ja auch von mir geschlossen, die Gute Botschaft, die jetzt als der erdbeerfressende Drache von Thorsten Gillert herausragend weitergeführt wird, wo ich mich entschieden habe, ich will dann nicht mehr investieren, weil die Jahre, die ich den Laden noch habe, werde ich das, die Verluste plus ein weiteres Investment wird sich nicht mehr refinanzieren. Auch da muss man sagen.
Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar.
Aber welche Tipps kann man solchen Leuten geben? Also worauf sollen die sich jetzt einstellen? Wie kannst du Mitarbeiter bewerben, wenn du nicht, nebenan macht jetzt bald wieder ein neues Restaurant auf. Und es ist eine ewig währende Leier, wenn neue Läden in Hamburg kommen mit einer gewissen Größenordnung, dann gehen sie in die Bullerei, suchen Leute und zahlen 300 Euro mehr. So, das ist so ein Ding. Da bin ich total entspannt, ne? Aber das ist ja jetzt der, weil ich bin ein guter Mitbewerber, weil wir ein gutes Arbeitsklima haben, weil wir, so dass nicht jeder Blumenstrauß immer gleich zur Verfügung wird oder so. Aber derjenige, dem eben nicht diese Werte zur Verfügung stellen, mehr, höher, weiter zu finanzieren, wie kann der seinen Arbeitsplatz attraktiver für die Mitarbeiter gestalten? Was sind da so die, ich sag mal, die weiche Variante ohne Geld?
Ja, ich glaube, also wir sind ja auch nicht, oder viele sind ja auch nicht nur deswegen erfolgreich gewesen. Wir haben ja schon in den Jahren vorher, vor 7 Jahren haben wir diese Initiative gegründet, Fair Job Hotels. Mhm. Will ich jetzt nicht, also jetzt ganz im Detail drauf eingehen. Mhm. Und wir haben dann vor 5 Jahren gesagt, zusätzlich machen wir auch noch ein Employer Branding, um zu sagen, okay, dass du eine Arbeitgebermarke hast oder sein, da möchtest du gerne arbeiten. Mhm. Da haben wir extrem viele Sachen gemacht, die nicht, also entweder gar nicht oder ganz wenig Geld kosten. Habe ich meine ganzen Abteilungsleiter, die habe ich erstmal da nicht mit reingenommen. Da habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt mit allen Leuten, die hier bei uns, hey.
Guck mal, da wird schon wieder aufgefahren, oder wie ein Großbuffet.
Oh, das sieht gut aus.
HVJ-Klassiker. Der Herr Schwertfeger.
Ja, magst du ganz kurz uns erzählen, was weil die Zuhörenden werden es eh wissen wollen.
Gerne. Ganz oben haben wir die Schlemmerschnitte aus unserer Wohnhalle mit Kaviar. In der Mitte haben wir Krabbencocktail und Hummercocktail auf Kanapee und ganz unten Rösti-Lachs und kleine Kaviarblinis.
Ich finde, man braucht nicht viel für ein schönes Leben. Ein bisschen belegte Brote, nette Gespräche.
Ein paar Stuhl.
Vielen Dank. Das ist
danke dir. Dankeschön. Wir waren beim Employer Branding.
Ja. Und dann haben wir so einen Querschnitt genommen von Köchen, Serviceleute aus der Buchhaltung, Administration, vom Front Office, junge Mitarbeiter, lang gediente Azubis, erstes, zweites, drittes Lehrjahr. Und wir haben so einen Workshop gemacht außerhalb des Hotels. Da waren wir im Tortue bei Marc Zionis gewesen. Einfach mal wo raus und gesagt, so, was können wir machen? Oder für euch, um den Arbeitsplatz attraktiver zu machen. Mhm. Zwei Sachen müssen wir ausklammern. Mhm. Erste Sache ist die Bezahlung. Ja? Mhm. Ich sage, wenn jetzt jeder sagt, ich will 1.000 Euro mehr haben, sage ich, das können wir alle haben, und dann ist der Laden zu. Das geht nicht. Und die Arbeitszeiten können wir auch nicht ändern. Mhm. Sondersarbeiten, Schichtarbeit. Also das sind zwei Sachen, darüber können wir nicht. Aber alles andere können wir besprechen, was können wir machen. Da kamen so viele gute Ideen. Und das Interessante war, jetzt nimmst du erstmal die Abteilungsleiter nicht unbedingt damit rein. Nachher die blockieren das. Mhm. Und dann kamen die alle wieder zurück. Boah, wir haben das gemacht, jenes. Und haben es aufgeschrieben. Wir haben Teams gebildet, die an bestimmten Sachen arbeiten. Nur Ideen haben, bringt ja nichts. Ich sage immer, der Mensch wird nicht an der Anzahl der Ideen gemessen, die er hat, sondern an derer, die er in die Tat umgesetzt hat. Mhm. Das ist wichtig. So, und dann kamen die Abteilungsleiter. Ja, und wie kam das denn? Wir wollen auch mit dabei sein. Haben wir eine zweite Gruppe, haben es nochmal gemacht. Mhm. Da sind noch mehr Ideen rausgekommen. Und das war also hochinteressant. Ich gebe mal so ein, zwei Beispiele. Da haben die Mitarbeiter gesagt, ja, also wenn wir jetzt hier so ein Interview führen, so ein Bewerbungsgespräch, ne, das läuft irgendwie nicht gut im Hotel. Ich sage, warum das denn nicht? Ja, weil wir haben gedacht, wir machen das schön für die Mitarbeiter. Die kommen dann in die Wohnhalle, dürfen da sitzen, kriegen Kaffee serviert und dann ist man in einem sehr tollen Ambiente. So haben die das gedacht. Und haben wir das gedacht. Und der Mitarbeiter sagt, das ist total, so ganz ruhig, ich habe da gesessen, war für mich ganz schlimm, da kommt da einer mit der Karte. Dann haben die gedacht, jetzt kommt die Karte, Kaffee kostet, was weiß ich, 6,50. Sie müssen das jetzt bezahlen und müssen aber auch was bestellen, weil wenn sie jetzt was nicht bestellen würden, wäre das hier vielleicht unhöflich oder so. Ja, ja, ja. Und war, also, und wo wir denken, wir haben das für die nett gemacht, so. Dann haben wir bei uns in der Personalabteilung, wir nennen es jetzt Talent and Culture, ein Raumbesprechungsraum, wo wir diese Gespräche auch führen. Der hat aber keine Fenster. So, darin fühlst du dich komplett beengt, viele. So, und dann haben wir gesagt, was können wir denn jetzt machen? So, dann habe ich gesagt, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Wir nehmen das Herrlin-Restaurant. Das hat mittags geschlossen. Mhm. Und jeden Abend wird ein großer Tisch nicht eingedeckt. Direkt am Fenster. Da sitzt du hell, freundlich, keiner kriegt Platzangst, kostet uns überhaupt nichts. Mhm. Ja, da stellen wir eine Flasche Wasser hin, dann kommt einer, müsste einen Kaffee haben. Und damit hast du das Problem gelöst. Also ganz viele solcher Sachen, wo du sagst, es kostet mich gar nichts. Oder Mitarbeiter sagen, ja, ich komme hier gerne und auch macht mir alles nichts aus, aber ich möchte eine Planbarkeit haben. Ich möchte jeden Donnerstag zum Yoga gehen. Mhm. So, und die schreiben immer den Dienstplan, der kommt immer kurz vorher raus und so. Das kann man doch machen. Man kann doch sagen, okay, ich bringe das jetzt zwei Wochen vor. Also ganz viele Sachen, wo der Mitarbeiter sagt, wenn ihr das macht, das würde wirklich für mich die Arbeitsatmosphäre extrem verbessern. Also an diesen ganzen Ideen haben wir sehr viel auch gearbeitet. Machen ganz viele Aktivitäten mit Mitarbeitern. Und ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, es ist eigentlich nicht besonders schwer. Ich finde, wenn du einen Mitarbeiter hast, das Wichtigste ist erstmal, dass du, wenn du ihn hast, dass du den Mitarbeiter wahrnimmst, du weißt, wer er ist, du sprichst mit dem, auch der Abteilungsleiter, dann gibst du ihm ganz klar, was wird erwartet. Viele unsere Kollegen tun ja hier, jetzt gehst du hier mal mit Tom mit und der zeigt ja schon, wie das geht und hier fängst du mal an und so weiter und so fort, sondern eine Erwartungshaltung, weil jeder möchte eigentlich ein guter Mitarbeiter sein. Jeder möchte eigentlich gelobt werden, der möchte es nach oben schaffen. So, du musst ihm erstmal die Werkzeuge an die Hand geben, was du eigentlich von ihm erwartest. So, und dann muss man ihm das Training geben und zu sagen, okay, das und das kannst du nicht, da schulen wir dich, machen und tun, bist wahrgenommen. Dann Gespräche, dass der Abteilung sagt, Mensch, das hast du gut gemacht, das, also musst ein Feedback haben, ne? Und dann, wie möchtest du dich weiterentwickeln? Ja, das und das möchte ich machen. Ja, da fehlt dir noch was. Und dann kannst du in die Position gehen. Und irgendwann ist es vielleicht so weit, dass du sagst, bei uns im Hotel kommst du nicht weiter. Aber ich helfe dir trotzdem, einen Job, was weiß ich, in München zu bekommen oder in London oder New York oder wo du hingehst. Du kümmerst dich um die Mitarbeiter. Du hast eine Ansprache. Du bist nah an den Leuten dran. Das ist natürlich Zeit, die musst du investieren. Und dann hast du einen Mitarbeiter, der will für dich arbeiten. Du erklärst ihm die Unternehmenskultur. Wir machen ganz viele Sachen gemeinsam. Von unserer Weihnachtsfeier für 300 Mitarbeiter, die wir gerade vor 2 Wochen hatten, die immer mit dem Motto läuft. Ja, das ist sensationell toll. Im Sommer machen wir ein Barbecue, da stellen wir uns hin im Management. Wir machen da die Würste am Grill und machen für die und tun, da können alle Kinder kommen, da kann Frisbee gespielt werden.
Ja, wir haben Neujahrsempfang ausgerichtet
gerade. Ja, auch gerade.
Ne? Also gemacht. Das fand ich ganz interessant. Sie haben nur die Mitarbeiter.
Ja, die Azubis machen das. Die planen das, okay. die holen auch, die müssen wie, als wenn sie eine Veranstaltung planen würden für irgendjemanden, der das
buchen. Ich kam da rein, das war mit Sponsorenwand.
Ja, und genau. Dann habe ich gesagt, ihr müsst Sponsoren reinholen. Und dann haben wir ein Budget und dann machen die das alles. Und jedes Jahr ist ein bestimmtes Motto, was sie machen. Und das war super, weil die letzten 2 Jahre ging es nicht. Durch Corona konnten wir es nicht mehr machen. Und wir machen ganz viele Aktivitäten übers Jahr. Zum Beispiel, ich schreibe jedem eine, das ist nichts Besonderes, aber ich schreibe jedem eine Geburtstagskarte. So. Die meisten Arbeitgeber tun das ins Fach dann von der Abteilung. Das nimmt dann der Abteilung, sondern hier, Hannes, heute hast du Geburtstag, hier, so. Wir machen das anders. Handgeschriebener Umschlag, Briefmarke, die Geburtstagskarte kommt zu Hause an. So. Das heißt, du einen jungen Mitarbeiter kommt nach Hause und sagt, also, ey, da ist ein Brief, guck mal hier, vom Chef und so, mach mal auf, was ist drin? Der hat mir persönlich geschrieben. Boah, ist ja toll. So. Oder du hast einen älteren Mitarbeiter, der kommt dann nach Hause, die Kinder sitzen um den Tisch rum, sagt, Papa, du hast hier einen Brief vom Hotel bekommen und so weiter und so fort. Das sind so die Sachen, das ist ein ganz anderen Effekt, wenn dieser Gruß nach Hause kommt, zum Mitarbeiter, als wenn der irgendwo übergeben wird und in der Abteilung oder wird ins Fach rein. Das sind so, nur so kleine Sachen. Ne? Und da machen wir extrem viel, dass der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin sich bei uns gewertschätzt, dass sie sich fühlen, dass sie wissen, sie sind da, wir machen was für die, wir kümmern uns und das kostet kein Geld. Das, also, oder ganz, ganz wenig Geld, das zu machen. Ich sage auch allen Abteilungsleitern, macht mit euren Leuten Teambuilding. Ich bezahle das. Bring die Rechnung. Geht mit denen einfach mal eine Pizza essen. Geht irgendwo kegeln oder Bowling. Oder geht mal ins Kino gemeinsam. Oder dann waren die letztens hier in diesem Maze, weißt du, in diesem, wo man da den Weg rausfinden muss aus dem Labyrinth, die kamen alle wieder, waren total begeistert. Ist relativ kleines Geld, aber schweißt die Teams zusammen. Und das sind so ganz viele Sachen, die man machen sollte übers Jahr hinweg, als einmal zu sagen, jetzt kriegt er hier Kurzarbeitsgeld aufgestockt. Das ist zwar schön und gut, aber das macht den Trick nicht. Das hat ein bisschen dabei geholfen. Aber dass der Mitarbeiter einfach das Gefühl hat, ich bin Teil von dem Team. Und es gibt ja diesen Spruch, du fragst einen Maurer, was machst du? Ich mauere eine Mauer. Fragst du den Nächsten, der sagt, ich baue eine Kathedrale. Und du willst halt einen dabei haben, der das große Ganze versteht und mit dabei ist, etwas zu erschaffen und etwas weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, letztendlich wichtiger, als wenn du eine große Gehaltserhöhung gibst. Aber es muss genug Geld da sein, dass man einfach das Leben bestreiten kann. Und das wird halt immer teurer.
Aber das wollte ich gerade sagen. Also es waren jetzt so, ich habe extra ausreden lassen, damit ich nicht ungeduldig wirke. Ich habe jetzt relativ wenig Neues gerade gehört. Ne? Also das sind so Mechanismen, auch jetzt nicht Neues in unserem Podcast. Darüber haben wir schon diverse Male gesprochen. Dass natürlich Wertschätzung und kleinere Elemente, mit denen man spielt, grundsätzlich den Arbeitnehmer auch deutlich macht, eben wie wichtig er ist als solch. Jetzt ist es aber so, dass ich habe mein Restaurant in Hamburg, du hast dein Hotel in Hamburg. Die Mieten werden immer teurer. Die Lebenshaltungskosten werden immer teurer. Immer, immer teurer. Das ist eigentlich nicht möglich, von einem normalen Gastrogehalt eine 4-köpfige Familie zu ernähren. Außer nicht mit den Arbeitszeiten, nicht mit den vielen Opfern, die man ja im positiven Sinne da wirklich bringt. Ist es nicht auch gerade unsere Verantwortung, deine als auch meine, also solche, die solche Unternehmen haben, einen Ticken visionärer noch zu gehen und sich nicht nur mit dem Unmittelbaren im Haus zu beschäftigen, sondern grundsätzlich Arbeitsplatz, eine Art von Mentalität auch herzustellen, dass grundsätzlich die Gastronomie ein gleichwertiger Arbeitgeber ist wie der Maurer, wie der Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker, wie er jetzt heißt, wie ein Arzt, wie ein Ding, sondern dass es eben auch wirklich so ein Arbeitsumfeld geschaffen wird, dass wir A, alle bezahlen können, also die Unternehmer, die Arbeitgeber, als aber auch der Gast. Und das eben, weil ich glaube, das ist eines der größten Problematiken nach wie vor, ist Anspruch und Wirklichkeit. Wir wollen gerne, ich kenne keinen einzigen, der seine Mitarbeiter nicht mag. Ich kenne den einen oder anderen, der nicht ganz so großzügig sein kann in bestimmten Elementen, in bestimmten Momenten, weil sein Angebot falsch ist. Also um das konsequent. Wir haben, ich sag mal, das Produkt, was am meisten ausgenutzt wird in der Gastronomie, sind die Betreiber. Damit meine ich nicht nur die Mitangestellten, die Mitarbeiter, auch die Arbeitgeber. Weil ich kenne niemanden aus unserer Branche, ich kenne keinen einzigen Koch, ich kenne keinen einzigen ambitionierten Mitarbeiter oder Unternehmer, der nichts von der Teil seines Lebens mit weniger als 80, 90 Stunden kein Frei, kein Verzicht auf Privatleben, funktionierende Beziehungen etc. Ist das deshalb, meine Frage geht noch so ein Ticken darüber hinaus, eben zu sagen, was können wir jetzt anfangen vorzubereiten, dass vielleicht in 5 Jahren wir was erreichen? Weißt du, müssen wir
was machen? Ja, klar.
Also was kann das sein? Ich überlege die ganze Zeit, was kann ein moderner Arbeitsplatz in der Gastronomie sein?
Also zum Beispiel eine Sache, die wir in einigen Küchen umgesetzt haben, die gut funktioniert, ist auch nichts wahnsinnig Neues, aber wo auch der Betriebsrat zugestimmt hat, dass wir gesagt haben, okay, das funktioniert auch, kein Teildienst mehr, das machen wir schon länger nicht mehr. Mhm. Es sei denn, du hast jetzt wirklich Personalknappe, dann geht es nicht anders, aber kein Teildienst mehr. Und wir sagen, wenn du 10 Stunden, was ja nicht unbedingt, finde ich, so wahnsinnig viel ist, aber du 10 Stunden da arbeitest, ja, 4 Tage die Woche, dann machst du 3 Tage frei. Und das ist sensationell angekommen, wunderbar, das finde ich total super. 3 Tage frei jede Woche zu haben. Und der Trick ist natürlich der, in dem Augenblick, wo du voll besetzt bist, und ich habe also ein Personalbudget, was ich auch selber kontrolliere, wenn das voll ist, dann kann jeder auch mit Urlaub, ist da eingerechnet, und ich gucke auch, wie viel Kranktage hast du. Ich gucke ja ungefähr so Prozent, und muss ja immer kompensieren, dass die Leute tatsächlich, ich glaube, das ist wichtig, auch die Arbeitszeit ist das, okay, ich habe im Schnitt immer, es gibt immer mal eine Ausnahme, aber ich habe immer meine 2 freien Tage in der Woche. Kann ich mich drauf verlassen, und ich arbeite nicht mehr als, vielleicht 50 Stunden, 40, 50, vielleicht mal 60 Stunden. Und da sind wir, geh rum, frag bei uns. Das ist bei uns tatsächlich der Fall, weil wir gut besetzt sind. Dass die Leute sagen, die können
ja. Sagen, aber ja. Da feiern wir Selbstverständlichkeiten. Das ist ja so ein bisschen, worauf ich hinaus will.
Aber Tim,
dann guck mal, bei wie vielen Leuten das nicht so ist. Das ist halt die Sache. So,
wie meinst du das?
Ja, in wie vielen Betrieben du das nicht bekommst.
Da greife ich auch gar nicht mich oder was auch immer an, sondern ich sage, das ist jetzt das Lustige in der Gastronomie, dass wir das noch für akzeptabel halten, was gang und gäbe ist in allen anderen Berufssparten.
Ja, ja.
Kontrollierte Überstunden, kontrolliert Stechuhren, das volle Programm, Ausgleich, finanziell Freizeitausgleich etc. Das ist so, wir beide sind halt alte Schule, weil ich habe gerade auch heute mit Mitarbeitern von mir gesprochen. Mein Problem ist, dass ich noch nie gearbeitet habe in meinem Leben. Dass ich es nicht als Arbeit empfinde, dass bei mir eine ganz große Vermischung zwischen Privaten und Arbeit stattfindet, weil es auf der einen Seite ist meine Leidenschaft und ich will jetzt nicht sagen, dass alle meine Gäste meine Freunde sind, aber es sind viele von meinen Freunden da, was wir bei dem Geburtstag auch gesehen haben. Deshalb, das ist für mich so, dass ich selber keine Stechuhr im Kopf habe, ist ganz klar. Aber wir sind in meinen Augen der einzige Bereich neben der Prostitution, wo ein Stundenzählen nicht wirklich relevant ist und wo es immer noch so ein bisschen gängig ist. Mhm. Also wenn jetzt bei mir jemand käme, und das meine ich nicht böse, aber es ist, glaube ich, ich gehe sehr strukturell gerade ran, also im Kopf auch. Und jemand sagt, pass auf, ich möchte 30 Urlaubstage haben, ich möchte ein 13. Monatsgehalt und 38,5 Stunden arbeiten. Den würde ich rausschmeißen in dem Moment. Aber nur, weil ich so verbohrt bin, eigentlich hat er recht, er fragt Dinge nach, die ganz normal sind. Mhm, genau. Jetzt nicht 30 Tage, also nehmen wir jetzt, wo einfach, klar willst du 38 Stunden haben, klar willst du Urlaub haben und klar willst du ein Gehalt haben. So, das ist alles klar. Ich fühle mich jedes Mal beleidigt, wenn da jemand nur auf der Behutsamkeit des Realen, also real Existierenden zurückgreift. Wenn das schon jemand erwähnt, denke ich mal so, Digi, weiß ich nicht ganz genau, ob du hier gerade richtig bist. Strukturell.
Ja, aber bei vielen, ja, aber du musst ja, es hat ja eine totale Veränderung auch gegeben bei den, ja, bei den Menschen.
Ja.
Früher, als wir angefangen haben, das war uns egal, wir haben gearbeitet, wir wollten uns ein Auto kaufen, wir wollten ein geiles Auto haben, du wolltest deine eigene Wohnung haben, du wolltest immer in den Urlaub fahren. Das ist heute nicht mehr wichtig. Die Leute sagen, ich brauche doch kein Auto. Ich fahre mit dem Fahrrad, sowieso viel besser, oder ich habe hier Carsharing, alles ist Sharing. Die ganzen Werte sind, haben sich total verschoben. Wir zahlen ja schon seit, weiß ich, wie vielen Jahren jede Überstunde aus, wir Geld nie ab, kannst du ja nicht. So, und dann machen wir mal einmal im Quartal, dann sagen Leute, will ich nicht haben. Ich möchte Freizeit haben im Ausland. Ich will kein Geld haben. So, ganz hochinteressant. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch umdenken. Wir, glaube ich, früher ist es so gewesen, dass wir viel mehr, ja, wir wollten unbestimmt Sachen haben. Wir wollten eine Position haben, wir wollten einen Titel haben, wir wollten Geld haben. Und heute ist das gar nicht mehr so wichtig, sondern die Leute wollen einfach, die wollen ihre geregelten Arbeitszeiten haben, die wollen Socializing machen, dies und das und jenes, was früher für uns nicht wichtig war. Und ich glaube, da muss man sich total drauf einstellen. Und das nicht in eine Ecke tun und sagen, okay, das kann ja gar nicht wahr sein. Oder jetzt kommen ja jetzt Männer haben Elternzeit und nehmen da dann, was weiß ich, wie viele Wochen. Das ist heute, das ist normal.
Also nicht falsch verstehen. Ich bin mir dessen wohl bewusst und ich finde es extrem unterstützenswert, wenn wir jetzt mal die moderne Welt, also mit der ich mich gerade sehr beschäftige, und mit der alten Welt, das war halt so und das ist in Ordnung so, aber die Welt dreht sich Gott sei Dank weiter. Wir haben andere persönliche, was du eben gerade sagst,
ja,
ethisch, moralische oder auch eben andere Vorstellungen von meinem Leben. Ich sag mal, das soll auch nicht romantisierend sein oder besser oder schlechter, aber wir haben den Urlaub gemacht, den wir uns leisten konnten, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. That's it. Wir sind das Auto gefahren, was wir uns leisten konnten, nicht mehr und nicht weniger. Das war okay, in Anführungszeichen. Ich finde, dass heutzutage ist es dann schon ein gewisser Druck, eine Präsenz, auch schon in der Gesellschaft teilweise eben zu haben. Das dreht, entwickelt die ganze Welt ein bisschen weiter. Also wie gesagt, diese erhöhte Freizeitwert, und das wird von uns immer so negativ ausgesprochen, was ich überhaupt nicht habe.
Work-Life-Balance.
Die Work-Life-Balance, ja, ist eins der wichtigsten Elemente. Und Gott sei Dank leben wir in einer Nation, wo wir auch ein Life haben können.
Ja.
Deshalb ist es jetzt ein Quervergleich von früher, wo wir ganz andere Modalitäten oder ganz andere Motivationen hatten, den noch herzustellen, finde ich Quatsch. Aber ich denke ihm halt drauf, was machst du, wenn deine Mitarbeiter immer weiter rausziehen, weil sie sich die Mieten in der Stadt nicht mehr erlauben können?
Ja. Smarter Gedanke, das ist ja wirklich auch Fakt.
Definitiv. Das ist eine Sache, mit der ich mich auseinandersetze. Momentan sind sie noch bereit und das ist jetzt nicht, Hamburg ist jetzt keine Riesenstadt, aber der Weg passiert. Tim Rauer hat das mal gesagt, früher war es für ihn einfach. Die Köche haben den Job gewechselt, sind umgezogen in der Stadt, hatten kurzen Arbeitsweg, das war cool. Sein größtes Problem ist, dass sie halt immer weiter wegziehen müssen und dadurch der Arbeitsplatz unattraktiver wird.
Ja, klar.
Ein Faktor, den er gar nicht beurteilt, also den er nicht mehr beeinflussen kann. Das meine ich. Wir geben uns Mühe,
ja,
aber wir können so viel Mühe geben, wie wir wollen. Wenn die nur noch in Pinneberg, Itzehoe und nichts gegen Pinneberg, das wisst ihr, oder Itzehoe sich die Mieten leisten können, um ein adäquates, erwachsenes Leben zu führen, dann haben wir ein Problem. Und dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir das auflösen können.
Ja, absolut. Aber das wissen wir auch schon, wissen wir ja länger.
Ja.
Wenn du zwei junge Leute hast, also einer kann alleine nicht in der Stadt, dann müssen zwei sein und die dürfen keine Kinder haben, müssen beide arbeiten, dann können die sich eine kleine Wohnung leisten, die ungefähr, also was weiß ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde vom Arbeitsplatz weg ist. Sonst musst du wirklich nach Bagdaheide raus oder Pindenberg oder wo auch immer hin. Das ist ein Problem und wir denken auch schon länger darüber nach und sind jetzt auch kurz davor, hoffentlich einen Abschluss zu kommen, dass wir auch für Mitarbeiter Personalwohnungen besorgen, die bezahlbar sind, wo man sagt, entweder ist das eine Sache, die für einen Übergang, dass man, du kommst nach Hamburg her, von woanders her, kannst hier erstmal wohnen, oder für junge Leute, die sagen, ich bin sowieso nur zwei Jahre hier, was soll ich mir jetzt eine Wohnung suchen und dann mit Kaution und Möbeln, dass man sagt, okay, ich stell dir was, kommst du zu uns. Das sind so die Optionen. Ich weiß, dass Herr Block dran ist vom Elysee, also allgemein, dass der was außerhalb deutschen Grundstück hat, dass er was bauen will. Ich weiß, dass Herr Kühne das auch machen will. Also es sind einige, die daran sich die schon überlegen. Also
auch, aber weißt du auch, in welcher Art und Weise? Also in welcher?
Nee, nicht. Ich habe das nur so, also vielleicht stimmt es auch nicht, aber das habe ich so zumindest gehört. Ich habe kein konkretes Papier gesehen, aber ich weiß, dass alle da dran sind, etwas zu tun für die Mitarbeiter Wohnraum zu finden, weil das ist ein ganz großes Problem.
Also wir reden jetzt aber nicht von meinem Mitarbeiterhaus, wo ein Zimmer zu ver-, sondern wir reden von Wohnung.
Von Wohnung.
Okay, genau, weil Wohnung. Sonst hätte ich gesagt, das Prinzip, das kennen wir schon alle
aus der Spargel. Nein.
Dass da irgendwo eine Bretterbude hingestellt wird.
Oder vom Stangl wird, die machen es ja auch. Aber nicht.
Hast du die vom Stangl wird gesehen? Das ist ja sensationell. Ich habe mir die angeguckt. Wir haben ja unser Projekt da auch in Kitzbühel, die Tenne.
Wie heißt denn das hier in Hamburg? Altona Bau- und Sparverein heißt das, glaube ich, ne?
Das weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Da kannst du so sozusagen in eine, wie nennt sich das denn?
Also ist das das Boardinghaus auf St. Pauli zum Beispiel?
Aber da zahlst du sozusagen eine kleine Summe und dann kommst du in eine Liste rein und dann wird dir eine Wohnung
zugewiesen
mit einem guten Mietzins.
Ja, ja.
Das ist wie so ein kleines
Interesse. Nicht Paragraph 5, sondern
das finde ich aber sogar zum Beispiel wirklich eine ganz spannende Idee, wenn da schon so Kollegen bei uns drin sind, die auch, wenn man ehrlich ist, gar nicht mehr wissen, wohin damit. Also in Herr Kühne, wenn man da sagt, pass auf, du oder generell vielleicht auch die Branche oder ein Teil unserer Einnahmen oder ein Teil unserer Steuern, die wir zahlen, dafür benutzt werden, Wohnbauten, also richtige Wohnungen, von der Jugendherberge.
Nein.
Dafür nutzt, für diesen Berufszweig sozusagen, Menschen, die in der Gastronomie arbeiten und vielleicht in ein bestimmtes Familienmodell geraten oder so, dass man da geförderten Wohnungsbau macht. Das finde ich zum Beispiel wieder, das ist so utopisch und ist so weit weg und out of, aber es macht total Sinn.
Ja, macht total Sinn.
Wenn der eine oder andere muss dann mal aufhören zu sagen, noch mehr. So, dann muss er dann sagen, okay, mir reicht das auch jetzt auf meine Kosten zu denken.
Ja, aber wenn man jetzt mal all die Worte nimmt, die Ingo gerade gesagt hat, dann kann da ja auch erst einmal so viel mehr gar nicht kommen. Du hast im Idealfall 3 Freitage, du hast im Idealfall gestellten Wohnraum, du hast im Idealfall eine sehr, sehr gute Ausbildung, also da ist dann ja auch der irgendwann der Deckel auch drauf an Sachen, die du fordern könntest. Dann hast du ja das perfekte Ausbildung.
Nochmal, also die Arbeitsplätze werden sich immer weiterentwickeln, aber eben das Strukturelle, das finde ich eben halt das Spannende. Also natürlich als bemühter Arbeitgeber Zusatzeffekte, Dinge noch zu machen, klar. Aber es wird immer ein bisschen auch einen Gewöhnungseffekt haben. In vielen, vielen, vielen Bereichen. Bis auf die persönliche Anerkennung. Und daran gewöhnen sich die Leute nicht.
Aber zum Beispiel jetzt, was du gesagt hast, München. Unser Wohnraum hier ist ja nicht günstiger als München.
Nee. Ein bisschen.
Ganz, weiß ich nicht. Also
vielleicht
ich
die erste Alsterlage, aber ein bisschen.
München ist schon sehr.
Aber Hamburg, okay, genau. Sagen wir gleich.
Ja. So. Jetzt guck dir den Tarifvertrag an, den die unten in Bayern haben und in Baden-Württemberg haben. Als wir letztes Jahr auf 12 Euro gegangen sind hier in Hamburg und der Mindestlohn hat bei uns bei 10,56 Euro. Das waren 25%. Da ist Baden-Württemberg und Bayern, das nennt sich da nicht Mindestlohn, das nennt sich Einstiegslohn, haben die schon auf 15 Euro hochgesetzt. Und ich habe heute mit dem Hotelier, der bei uns wohnt, aus Baden-Württemberg gesprochen zum Frühstück. Und die haben das jetzt nochmal wieder um 15% erhöht. Mhm. So, jetzt hast du jemanden, der ist in München, der würde gerne nach Hamburg kommen. So, der verdient also signifikant mehr dort. Aber der Wohnraum ist im Prinzip genauso teuer wie in München. Mhm. Nur das Gehalt nicht. Deswegen kriegen wir keine Leute aus Süddeutschland hier zu uns in den Norden hoch. Und wir haben lange unsere Kollegen, und will mich da selber nicht ausschließen, gesagt, oh toll, unser Tarifvertrag, ne, wieder eine Runde gemacht, eine Nullrunde oder wenig gehabt und so. Wie dumm eigentlich. Das Gefälle von Nord nach Süd, Hamburg ist neben Mecklenburg-Vorpommern das der Staat oder Stadtstaat, Bundesland, was am niedrigsten Gehälter hat in der Gastronomie.
So, jetzt ist es so, dass wir auch Zuhörer aus Süddeutschland haben, die jetzt noch viel weniger Bock haben, nach Hamburg zu kommen.
Nee, wir tun doch was.
Aber das müssen doch eigentlich Fakten sein, die euch richtig auf den Sack gehen müssen.
Das ist strukturell wieder ein Süd-Nord-Gefälle. Wenn das der Gedanke ist, ich überlege dann so, natürlich bin ich bereit, mehr zu zahlen. Und nochmal, das ist jetzt, ich bin eine Kunstfigur. Wir tun sehr viel. Bin ich bereit, mehr auszugeben? Aber ich muss es ja auch verrechnen können.
So, ja,
jetzt,
klar.
Jetzt kommt der Lohndruck, wird so hoch, in meinem, was nicht der Fall ist gerade, aber jetzt wird er so hoch, dass ich mein Produkt verteuern muss.
Das müssen wir machen.
Anmaßen. So, jetzt ist es nur wichtig, dass der Konsument, der Gast versteht, warum man teurer wird. Eine Transparenz, weil gerade Food ist noch sensibler als Übernachtung, glaube ich. Food absolut. Gibt das Geld, was man für Essen und Trinken ausgibt, hat eine so enorme Sensibilität. Wir alle kennen das Beispiel von der Dorfkneipe, wo der Wirt nach 35 Jahren das Bier um 5 Cent teurer macht.
Das gibt Ärger.
Und dann bleibt die Hälfte der Gemeinschaft weg, weil sie glauben, der will sich jetzt richtig satt machen. Was für ein Blödsinn. Weißt du, mein also
Food hat so. Ja, aber da müssen so, wir alle solidarisch sein. Das kann nicht nur einer machen. Guck mal.
Können wir eine Transparenz? Ich glaube, wir müssen eine Transparenz schaffen, ja, ob einer Preismentalität, weil das heißt doch immer wieder von, deshalb mochte ich das Gespräch nicht. 12.000 Euro, ne, ist aber ganz teuer. So, da es gibt einen Grund, warum das so viel kostet, wie es kostet. Und insbesondere in der Hospitality, also Gastro und Hotel, ist eben die, der, da aber ist nicht einfach nur eine Bubble. Das hat einen Grund, warum Dinge
genau wirklich. Das Interessante daran ist doch, wenn du brauchst doch gar nicht weit zu gucken. Guck dir an, was du in der Schweiz bezahlst. Guck dir an, was du in Österreich bezahlst. So, da sind wir in Deutschland natürlich auch durch unser föderalistisches System einfach nicht auch nicht clever, weil der Gast, der bei mir sich beschwert, weil jetzt der Kaffee zu teuer ist oder der Schnitzel, der sagt ja, aber Herr Peters, also wenn ich, dass ich in London mehr bezahle, das weiß ich, ist ja teuer, ne? Und die Schweiz ist ja auch teuer und so, da wird das Geld ja gerne ausgegeben. Das ist auch eine, ja, das ist also, wie man sagt, das ist auch eine Education. Wir müssen die Gäste dazu dann auch die erziehen, dass sie wissen, okay, auch bei uns kostet das, auch bei uns müssen wir unsere Mitarbeiter bezahlen, wir müssen die Löhne erhöhen, wir müssen die Inflation irgendwie mit ausgleichen und da müssen wir einfach mehr nehmen. Und wir haben letztes Jahr auch unsere Preise angezogen. Ich muss es ja auch irgendwo irgendwie finanzieren. Ist ja nicht so, dass es jetzt von nichts kommt.
Ich habe übrigens in der Schweiz aber nicht verstanden, warum das so geil ist, dass die da mehr auszahlen, aber die Welt ist auch nochmal doppelt so teuer. Im Verhältnis, also in meiner persönlichen Wahrnehmung.
Ne, Lebenshaltungskosten kannst du nicht vergleichen.
So, also deshalb ist auch das mehr verdienen, ist auch schneller wieder ausgegeben. Also
ist,
so
richtig. Glaube ich, vor allem für die, die dorthin gehen, ja, ist es halt hart.
Ich glaube, für die Grenzpendler lohnt sich das. Aber für die Leute, die in Deutschland leben, aber in der Schweiz arbeiten. Aber
Tim hat gerade von Transparenz gesprochen, die man machen müsste. Und du vielleicht, hast das bejaht.
Ja, aber Vorschlag, muss man
sagen. Aber wie kann das aussehen, dass du, wenn ich die Karte aufklappe, das erste eine kleine Geschichte ist, warum eine Preissteigerung stattgefunden hat und was dahinter steckt, um in der Hoffnung, dass ich es verstehe als Konsument, ähnlich auf der Homepage, wenn ich ein Zimmer buche oder was?
Eine Sensibilisierung herstellen. Warum, wie sich manchmal so, da sind wir noch nicht angekommen, solange es immer wieder hinterfragt wird. Es wurde eine Zeit lang auch doch im Handwerker, wurde hinterfragt, warum hat er eine Anfahrgebühr? Mhm. So. Hätte er darauf verzichten können, aber dann wäre es ein bisschen teurer geworden in der Arbeitsstunde. Natürlich, die Anfahrt ist ja auch Geld. Also es ist Arbeitszeit, die er da hat. Also natürlich bezahlt es eine Anfahrgebühr. Muss das gleich 130 Euro sein, was man nicht überblicken kann? Das ist das, was die Leute nicht gemocht haben. Sie konnten es nicht kontrollieren, wie lange ist er denn wirklich gefahren.
Ja, klar.
Wir haben geglaubt, 5 Minuten. Vielleicht war der andere schon. Das hat nicht gepasst. Das meine ich mit transparent. Und wenn ich bin total dagegen, aber trotzdem bin ich dafür, dass man auch irgendwie das eben so schafft, eine Sensibilität herzustellen. Als wir jetzt Energiekrise hatten, war ja unsere Grundidee, einen Energie-Euro zu nehmen, 2 Euro auf die Karte zu packen. Darfst du in Deutschland nicht, weil du Endpreise machst. Du darfst keine anteiligen Kosten herausrechnen und sie separat berechnen. Das heißt, Herr Peters darf nicht sozusagen die Empfangshalle mir separat in der Rechnung präsentieren und einen weiteren, sondern es muss ein Komplettpreis sein. Was ich teilweise schade finde, weil ich sage, ich möchte nur dem Gast deutlich machen, ich mache keine Preiserhöhung, um noch mehr zu kriegen, sondern ich mache eine Preiserhöhung, weil sich Umstände geändert haben. Genau. Wird mir als Wirt, werden mir die Hände gebunden und sagt, kannst du nicht machen, darfst du nicht. Das ist nicht gesetzlich.
Also musst du Schlupflöcher finden, provokant gefragt?
Ja, also musst du Preiserhöhungen machen. Und hoffen, dass der Gast das akzeptiert.
Ja, aber der Markt, der regelt das. Also, das ist, ja, ist doch so. Du hast doch ein super Beispiel gegeben. So, der Klempner nimmt jetzt, oder der Handwerker nimmt jetzt eine Anfahrtpauschale. So, jetzt sagst du, oh, kann ich ja gar nicht verstehen, 130 Euro. Gehst du zum nächsten, sagst, okay, der nimmt keine, den buche ich jetzt. So. Wenn du nicht ganz dumm bist, dann siehst du auch, was macht dein Nachbar. Also nimmst du, und jetzt guck mal, gibt's noch einen einzigen, der keine Anfahrtspauschale? Nein. Alle nehmen sie die Pauschale.
Sogar jeder. Taxi.
Ja, siehst du. So, das heißt, wir müssen solidarisch sein. Wir müssen, wenn wir überleben wollen, müssen wir unsere Preise dementsprechend anpassen, dass wir sagen können, ich kann dem Mitarbeiter das bezahlen, was er braucht, damit er hier leben kann, damit er zurechtkommt, damit er die und die Stunden arbeitet, die er arbeiten möchte. Ich kann den nicht 60, 80 Stunden arbeiten lassen, weil da habe ich keinen mehr, der für mich arbeitet. Und das muss sich irgendwo auszahlen. Ich kriege doch jedes Jahr, Anfang des Jahres kriege ich doch von der Versicherung ein Schreiben, aus den und den Gründen geht das wieder hoch. Meine Hausratsversicherung, meine, was weiß ich, meine Krankenversicherung, alles geht hoch. Du kriegst immer nur, wir sind da, die Dummen, und haben, wie du schon sagst, seit ewigen Zeiten keine Preiserhöhung gemacht. Das muss einfach so passieren. Und das ist doch ganz einfach. Der es dann nicht tut, der wird dann leider aufgeben müssen. Der Nächste, der sagt, okay, ich nehme das Geld, weil sonst komme ich nicht zurecht. Es gibt weniger Konkurrenz, also das ist eine Marktbereinigung. So, und dann, die dann noch da sind, die müssen ja ihre Preise hochnehmen, weil sie auch merken, der Druck ist da. Die Leute kommen, die wollen bei mir essen. Also muss ich 5 Euro mehr nehmen für Schnitzel, damit ich Energie, Lohnkosten, alles machen kann. So, und dann ist es entweder, ich komme jetzt noch zum Essen oder nicht. Und dann sind wir ja nicht alleine. Wenn ich mir angucke in diesen anderen Metropolen, ich war jetzt in Paris auf einer Messe, komme jetzt gerade wieder zurück, da fällst du vom Glauben ab. Aber die Leute, es wird ausgegeben. Da sind Deutsche, hörst du da, da sind Engländer, da sind Italiener, alle sind da, Tassen hoch, hier wird, also das kann gar nicht wahr sein.
Wenn du angenommen, das Jahreszeiten käme in eine wirtschaftliche Schieflage, was wäre deine Strategie der Einsparungsmaßnahmen? Wo würdest du einsparen und wo würdest du sagen, erst wenn das Schiff untergeht, erst dann fange ich an?
Also ich würde bei den Mitarbeitern nichts einsparen, weil das ist mein absolutes Kapital. Also das wäre das Letzte, wo ich rangehen würde.
Auch nicht ausdünnen?
Schon. Du, es kommt, also dann musst du, ja, die Frage ist ja, ich habe mir auch überlegt, wenn ich jetzt keine Leute finde, was mache ich? Dann kann ich bestimmte Sachen nicht mehr anbieten. Richtig. So, ja. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja. So, und dann muss ich dafür weniger Geld nehmen. Weil ich sage, okay, ich habe jetzt keinen Wagen, was ja vor der Tür. Du musst jetzt dein Auto selbst, deinen Koffer selber hochschleppen. Da kann ich ja nicht die gleichen Zimmerpreise nehmen. Da muss ich ganz klar anfangen, ein ganz neues Businessmodell mir zu überlegen. So. Habe ich mir alles schon durchgespielt, was man machen kann. Und sage, hast keinen Roomservice mehr. Will ja heutzutage auch keiner mehr machen. Ja. Habe ich das nicht mehr, dann kann ich nicht mehr das nehmen, was ich bin, dann kann ich mich auch nicht mehr klassifizieren als Grand Hotel in der und der Kategorie. Da muss ich mir überlegen, es gibt ja auch, ich will jetzt keine Namen nennen, gibt ja einige Betriebe auch in Deutschland, Grand Hotels, die das schon probiert haben oder auch mit dem Gedanken gespielt haben, zu sagen, okay, jetzt habe ich dieses schöne Gebäude, ist eigentlich 5 Sterne, aber ich verkaufe das als 4 Sterne und mache da, schleust da die Masse durch und reduziere einfach die gesamten Serviceleistungen. Das funktioniert kurzfristig gut, aber langfristig geht das in die Hose, weil das geht dann nicht mehr weiter. Das ist kein tragbares, also langfristig kein tragbares Konzept. Du musst dann gucken, dass du hinter den Kulissen alles absolut effektiv hinbekommst, dass du da also nicht eine einzige Sache, die, sag ich mal, Verschwendung ist, dass das alles runter reduziert wird, dass du alles automatisierst, dass du also so viel wie möglich alles auch digitalisierst, aber vorne vom Gast musst du halt immer noch den Service bringen. Und wenn du digitalisierst, das kostet auch wieder Geld, kommt ja auch nicht umsonst, kann er jetzt auch sagen, okay, hab keinen mehr vorne am Empfang, kriegst jetzt einen Barcode zugeschickt auf dein Telefon, ne? Den hast du und dann gehst du an den Fahrstuhl ran, kommst in den dritten Stock, ich schreibe dir, kriegst eine WhatsApp, das ist deine Zimmer, du gehst so hin, hältst das Ding hin, hast keinen Service mehr,
hasse das ja. Wie die Pest.
Hast du das schon mal gemacht?
Ich übernachte viel und es ist in der Tat oft inzwischen schon in sehr ästhetischen Häusern. Ich nenne es mal ästhetische Häuser.
Ja, ein Low-Budget-Ding?
Das ist trotzdem sehr, wo praktisch der Concierge abgeschafft wird. Oder der Nachtwächter, Nachtmensch, ne?
Ja.
Wie sagt man, Nachtwächter?
Der Nachtmanager, Nachtdienst, genau.
Der wird eingesperrt, dann gibt es so einen Code draußen, der hängt dann Tresor, kannst dir selber was holen, irgendwie okay. So.
Ja.
Und wenn dann checkst du da ein und ich denke jedes Mal, also lieber in irgendeiner, in so einer Bums-Stunden-Hotel-Bude am Hauptbahnhof, wo du jemanden haben musst, damit nicht die halbe Inneneinrichtung geklaut wird, als nochmal dieses neutrale, ich fühle mich wie ein Einbrecher. Mhm. Ich fühle mich nicht willkommen. Ich mag das nicht. Ich mag es wirklich. So, es ist richtig. Und ich wüsste jetzt nicht ein Hotel, was so arbeitet, was bei mir geblieben ist im Kopf. Mhm. Also da bin ich dann, mag ich nicht. Und also mag es Sinn machen? Ja, es ist, ich finde es nicht gut. Nee. Ich mag auch nicht schnelles Einchecken, Auschecken. Das finde ich gut, wenn man das so, wenn man nicht da nochmal ran muss. Weil ich bin in dem Modus, wenn ich mein Zimmer verlasse, habe ich das Hotel verlassen.
Du willst weg.
Ich würde so im Zimmer-Checkout geil finden, solche Sachen. Oder ich gebe ja eh meine Kreditkartennummer ab, dann da nerv mich nicht, ich brauche hier nichts unterschreiben. Ihr habt doch Zugriff auf alle Daten, die ihr sowieso braucht von mir.
Profis zahlen Tag vorher.
Bitte?
Profis zahlen Tag vorher.
Ja, aber dann müssen sie auch wissen, was sie konsumieren.
Ja,
das gute Frage. Das wollte ich noch wissen. Also gute Frage, die ich noch nicht gestellt habe, aber die jetzt kommt. Wenn ich die Präsidenten-Suite miete, muss ich die Minibar noch bezahlen?
Nein.
Mit die Minibars. Guck mal allein, was da.
Nee, ich wollte nur sagen, aber so Wasserkohle, das macht mich auch immer wahnsinnig in solchen Hotels. Also nicht in solchen, entschuldige.
Das hast du schon mal erzählt.
Ja, ich weiß.
Aber so war das nicht gemeint. Das ist aber, finde ich, auch ein total valider Gedanke, weil warum ist die Minibar, die könnte ja rein theoretisch, beim Buchen könntest du sie ankreuzen, inklusive Minibar.
Ja, finde ich auch übrigens immer schlimmer, leider immer schlimmer. Die, ganz viele Hotels füllen sie nicht mehr auf.
Ja, aber was, also
man muss das ja im Grunde, ich muss nur verstehen, was es ist. Ganz viele Hotels inzwischen wirklich nur noch jeden zweiten Tag Reinigung.
Also, es gibt ja das Konzept und das Konzept. So, jetzt preisen die Leute an und sagen, ja, die Minibar ist inklusive. So, was kriegst du denn tatsächlich da? Ja, da steht da irgendein ein Apfelsaft, ja, noch eine halbe Cola.
Ja, aber will ich doch gar nicht.
Aber das wird auch nicht aufgefüllt und nichts. Ich möchte gerne, wenn ich verreise und ich bin mit meiner Frau unterwegs oder auch nicht, ich möchte vielleicht abends noch ein Bierchen trinken und ich möchte noch ein schönes Glas Wein trinken, gibt's alles nicht mehr. Dann sitze ich da, dann probierst du da anzurufen, das klingelt und keiner nimmt das Telefon
ab. Das stimmt.
Ich war jetzt gerade wieder unterwegs,
mehr ins Telefon.
Ich wollte noch was haben, Eis auch jetzt in Paris. Ja, ist nie einer gekommen. Weißt du was, ich gebe auf, vergiss es.
Ja.
Wir haben hier, du hast ja auch schon öfter bei uns gewohnt, ich habe gesagt, so, das will ich bei uns nicht haben. Ich habe eine halbe Flasche super Weißwein da, ich habe eine ganze Flasche da, ich habe eine halbe Rotwein, ich habe eine halbe Champagner. So, und auch mit Schraubverschluss, was ja heutzutage vollkommen in Ordnung ist, dass du sagst, okay, ich bin zwei Tage hier, ich trinke nicht eine ganze und eine halbe, ich trinke das jetzt und morgen wieder oder ich nehme das noch mit, wie auch immer. Aber du kannst richtig, das kann ich natürlich nicht umsonst geben, dafür zahle ich. Aber ich zahle doch gerne für einen schönen eiskalten Glas Wein, wenn ich das abends haben will, als dass ich da nur reingucke und habe Sachen, die ich gar nicht trinken will. Ja. Und die sind zwar theoretisch umsonst, die füllt aber auch keiner auf. Jetzt kommst du nächsten Tag wieder und willst noch eine Cola trinken, da ist da keine mehr drin. Ne? So, das ist doch, also finde ich, für mich ist das einfach kein Service.
Absolut. Ich habe die Geschichte erzählt, wie ich in Köln war und dann mit runtergezogener Kapuze auf den Ring musste. Mhm. Da habe ich noch irgendwas Essbares oder irgendwie zu mir gegeben, aber egal. Ganz ist ja noch nicht so alt die Nachricht, auch gerade vielleicht für die nicht-gastronahen Zuhörer. Das Restaurant Noma wird seine Pforten schließen. Mit einer Aussage, es sei nicht mehr zeitgemäß gehobene Gastronomie. Ich mach mal die Bottomline dahinter.
Bitte verorte ganz kurz nochmal das Noma-Restaurant. Wo, was?
Das Noma ist seit inzwischen fast zwei Dekaden eines der einflussreichsten Restaurants in der Welt, die immer für eine bestimmte Philosophie des nordischen Kochens standen. Viele Nachahmer, viele Inspirationen. Sehr viel Inspiration für Kollegen von uns, auch für mich, waren in der Art und Weise des Gastgebens und Zusammensetzen der Speisenabfolgen etc. In der Top 50 Liste,
bitte? In Kopenhagen.
In der Top 50 Liste Ewigkeiten auf Platz 1, lustigerweise immer nur mit 2 Sternen, dekoriert nicht mit 3. Waren die jetzt 3?
Weiß ich
doch, jetzt waren sie 3, glaube ich.
Ja, klar, ja.
Und der René Rezepi, der das betrieben hat, hat jetzt gesagt, diese Art der Gastronomie ist nicht mehr zeitgemäß. Für ihn. Ist die Form der Hotellerie, die du machst, noch zeitgemäß?
Ja, absolut. Bin ich 100% von überzeugt.
Weil, warum? Also würdest du ihm... Ja, okay, entschuldige.
Gut, das ist ja auch auf ihn bezogen, dass er sagt, er möchte das nicht mehr machen. Das wird ja viele verschiedene Gründe haben.
Ganz kurz zur Einordnung. Hm? Er schließt es ja, macht dort ein Labor,
genau.
um dann ja wieder zu reeröffnen. Nicht an dem Ort, aber er wird sich ja nicht aus der Gastronomie zurückziehen. Er sagt, glaube ich, dass die Pandemie ihn dazu gezwungen hat. Das hat sie nicht mehr rentiert.
Nee, es ist keine Gastronomie mehr. Er will was entwickeln. Er will jetzt
so ein Labor machen, ne?
Ja, er will Speisen entwickeln und ich weiß nicht, wie die nachher gekocht werden, wie auch immer, aber er wird nicht mehr dieses klassische Geschäft haben. Du hast abends auf und musst jetzt hinterm Herd, die Leute kommen und bezahlen, sondern er wird wahrscheinlich da morgens um 9 oder um 8 Uhr anfangen. 17 Uhr ist vorbei.
Am Ende des Tages
ist frei.
Das am Ende aber könntest du auch sagen.
Nee, aber am Ende des Tages ist ja die ewige Diskussion. Du machst ein Regional-Nachhaltigkeitskonzept mit Gästen, die viele tausend Kilometer mit ihrem Privatjet einfliegen, um dort zu essen. Beißt sich ein bisschen. Ja, auf der anderen Seite Inspiration für vieles und hat in kleinen so viel mehr für die Kulinarik bewegt, wahrscheinlich als fast alle anderen.
Ja. Aber wir hatten Ingo in seiner Frage unterbrochen.
Er wird seine persönlichen Beweggründe dafür haben. Ja. Ich denke auch, so wie ich das zumindest mitbekomme, auch wie er sein Restaurant betreibt, wird es auch schwierig sein, für ihn Mitarbeiter zu finden und das immer weiterzumachen. Und das ist eine Entscheidung, die muss er treffen. Ich denke, die muss man dann auch akzeptieren. Wenn ich mir den Trend angucke und weltweit angucke, ich komme auch durch die Welt und gucke mir Sachen an, gut und sehr gut zu essen ist ein großer Trend. Alle Top-Restaurants, ich komme gerade aus Paris, alles ausgebucht, ja. Die Leute sind da, die kommen da, die genießen das. Und die sind auch dafür bereit, dafür Geld auszugeben, auch wenn die Zeiten manchmal schwierig sind.
Viel Geld.
Ja, viel Geld. Und ich glaube, in dieser heutigen Zeit, es ist ja teilweise auch brutal, wie der Wettbewerb ist in vielen Branchen, dass die Leute sagen, ich brauche trotzdem ein Refugium, wo ich dann einfach mal genießen kann, wo ich mal loslassen kann. Ich arbeite die Woche, den Monat, das Jahr so hart und ich muss auch mal loslassen. Ich muss in einen Bereich kommen, wo ich einfach mich wohlfühle, wo ich auch mal mich wieder regenerieren kann, wo ich mir selber was Gutes tue. Und deswegen glaube ich, dass die Aussage, ein Restaurant in dieser Kategorie ist heute nicht mehr zeitgemäß, finde ich, ist falsch. Sehe ich anders.
Mhm. Dumm?
Nö, dumm nicht. Das sieht er vielleicht so, vielleicht ist auch ein Argument, keine Ahnung, warum er das tut. Aber wenn ich beobachte, was in der Welt passiert, im Sommer war ich in den USA, an der Westküste, was da abläuft, alles, was Qualität hat, läuft sensationell gut und da sind die Leute auch bereit für und ich war auch dafür bereit, viel Geld auszugeben und ganz ehrlich, dann sagst du, boah, was hat das gekostet, aber ich war nicht ein Cent, nicht ein Dollar habe ich bereut, den ich ausgegeben, weil es einfach gut war, es war toll, tolles Erlebnis, tolles Essen, toller Service, dafür bezahle ich gerne.
Mir ging es über, als ich das erste Mal im Herlin war, sagte mir der Kellner, dass es durchaus Sinn macht, einfach 20 Euro pro Monat zurückzulegen, wenn einem das Spaß gemacht hat an dem Abend, um dann vielleicht einmal im Jahr so essen gehen zu können. Ich fand das eine ganz interessante Herangehensweise, weil es setzt es ja in Relativität, ne? Ja.
Relation 20 so Euro kannst du ja auch schnell im Monat.
Ja, natürlich. Genau.
Es geht einfach, fließt ja aus den Fingern. Was hast du eigentlich davon gehabt? Nichts. So wie gesagt, 20 Euro lege ich mir weg.
Ja. Also genau darum geht's. Und das ist ja auch das, was es hier zum Beispiel so ausmacht. Du machst eine Tea Time, du weißt, die kostet Geld, nimmst noch Champagner dazu, kostet noch ein bisschen mehr, aber kriegst ja so viel mehr on top. Ambiente, Gastfreundschaft, tolle Momente mit Freunden, weil du vergisst es ja nicht so schnell wie einen vermeintlich normalen Restaurantbesuch.
Genau.
Also das stimmt schon, ja.
Also deswegen sehe ich da einen großen Markt und ich denke, dass das sogar noch in der jetzigen Zeit wichtiger geworden ist, weil ich auch viele Leute sehe, die sagen, okay, ja, das Jahr war nicht gut letztes Jahr und dieses Jahr sind auch die Aussichten nicht toll, aber trotzdem möchte ich mir gerade deswegen was gönnen und mich ein bisschen belohnen für die harte Zeit, die ich entweder hinter mir habe oder noch vor mir habe. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das absolut noch zeitgemäß ist.
Wir hatten über Employer Branding gesprochen. Ich würde gerne nochmal darüber reden, wie viel PR ist wichtig für ein Haus wie das Vier Jahreszeiten und meinetwegen wie ein Restaurant von Tim Bullerei und Co. Was macht PR heutzutage aus, um ein Haus wie das Hotel für Jahreszeiten? Es gab diese NDR-Doku zum Jubiläum, die ganz offensichtlich dazu geführt hat, dass es signifikant mehr Bewerbungen gegeben hat.
Ja, das war hochinteressant. Es haben also nach der Sendung, nachdem sie ist ja schon mehrmals gelaufen,
sehr NDR,
WDR, wo auch immer, das Telefon hat geklingelt bei uns, also auch von Gästen, die gebucht haben, da wollen unbedingt mal wohnen. Aber extrem viele Mitarbeiter, die sich dann bei uns gemeldet haben, um hier arbeiten zu wollen. interessant war, ist meine Schwägerin, die lange, lange für Lufthansa schon arbeitet. Und das ist ja ein ähnlicher Job, nur in der Luft, die gesagt hat, Ingo, ich habe den Film gesehen, ich hätte so richtig Bock, bei euch nochmal anzufangen. Finde ich richtig gut so. Da dachte ich, interessant. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber das hat schon wahnsinnig viel gebracht. Aber ich glaube, PR ist ja nicht nur so ein Film oder irgendwas, sondern PR ist ja schon, wenn die Leute mit anderen Freunden reden, sagen, da, wo ich arbeite, ist es ganz geil. Da, warum auch immer. Das kann ja der kleinste Pizzaladen sein. Das ist PR. Oder was wir immer unterschätzen, sind unsere Azubis. Was da in der Berufsschule gequatscht wird, wer was wo macht, das ist unglaublich. Und wenn du da Leute hast, die sagen, Mensch, wo ich arbeite, das ist super, da machen wir dies, dann machen wir das, dann machen wir jenes, ich werde gefördert. Das ist alles PR und das ist alles Employer Branding. Das muss jetzt kein NDR-Film sein oder was. Ihre Social Media, wo die ihre auf Insta, was sie da posten und so weiter, auch ja viel vom Job, all das trägt dazu bei, dass du irgendwo einen Mitarbeiter kriegst oder eine Mitarbeiterin. Ganz wichtig, für jeden.
Ihr kooperiert auch mit Universitäten und mit Unternehmen. Inwieweit? Also was ist eine Kooperation mit einer Universität?
Ja, musst da hingehen, du besuchst die und sagst, okay, wenn die Leute da abgehen.
Hast du gerade gefragt, ja, was eine Universität ist?
Nee, die Kooperation. Was die Kooperation genau beinhaltet.
Und du willst ja dann die Studenten, die dann fertig sind, die willst du ja dann dazu animieren, zu dir zu kommen und nach dem Abschluss bei dir anfangen zu arbeiten. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, dass dann Hotels und Betriebe und auch alle anderen Unternehmen einfach auf die Unis gehen und da einfach sich vorstellen und sagen, hier, ich bin ein toller Arbeitgeber, wenn ihr fertig seid, wenn du zu mir kommst, kriegst du A, B, C, D, E, F, G, das bieten wir. Und dass du die jungen Leute schon in dem Augenblick fängst, bevor sie fertig sind, dass sie sich die Gedanken machen und dann, wenn der Abschluss kommt, dass du sie dann hast und nicht erst danach. Mhm.
Welche Leute studieren dann? Was studieren die denn?
Hier gibt doch ganz viele Hotelfachschulen und überall. Also das ist jetzt oder Tourismus. Ja, ne?
Wie wichtig ist PR für deinen Betrieb, Tim?
Für was?
Wie wichtig ist PR für die Bullerei zum Beispiel?
Naja, ich bin ein wandelndes PR-Monster. Ich mache seit 20 Jahren Medien. Also ich bin ja extrem präsent als solches erstmal. Plus natürlich sehen wir alle die Instagram-Welt, die Social Media spielt eine gewisse Rolle, weil du da, das ist so wie früher die Postwurfsendung, die ungefragt dir in die Briefkästen reingeschmissen worden ist. Die Form der Kommunikation des Wissenstransfers ist ein anderer. Mhm. Früher hat es viel mit Erfahrung zu tun. Heutzutage ist es schon in einer visuellen Erfahrung, die man sammeln kann, um schon Entscheidungen zu treffen. Mund-zu-Mund-Propaganda war früher, Erfahrungswerte war früher sehr wichtig, extrem wichtig wirklich. Und heutzutage ist, ich muss immer manchmal so ein bisschen schmunzeln, weil wir sind beide so unterschiedlich und wieder so gleich. Für mich ist das wichtigste Tool, und das ist so schlimm, dass wir das beide sagen, weil es klingt so cheesy, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist und sagt, seinen Freunden sagt, ey, wenn du mal einen Job suchst, komm doch mal zu uns, ist ganz geil bei uns. Das ist das,
was, ja, klar,
das ist das, was man versucht zu erreichen.
Genau, das ist
und
genau.
Und nicht so, dass eben weil die Werbung, die schaffe ich ja im Herzen damit, also das ist das, dann habe auch ich meinen Anteil dazu beigetragen, wenn das passiert. Das gelingt in bestimmten Phasen sehr gut. Ich habe das Gefühl, momentan ist das ganz in Ordnung. Und es gibt aber auch Phasen, wo es nicht ganz so gut gelingt, ne? Wo dann auf einmal die Chemie so ein bisschen bröckelig ist. Dann musst du erst mal gucken, wo kommt es her, was kann die Ursache sein. Dann musst du dich nochmal drum kümmern. Und ansonsten, ich beschäftige mich, also ähnlich wie Ingo, gucken wir viel? Kann ich momentan großartig jammern? Nein, kann ich nicht. Will ich gerade jammern? Sowieso nicht. Ich bin mit der Motivation, mit dem Motivationsgrad als auch der Qualifikation meiner Mitarbeiter /Partner, wie ich sie eigentlich bald nennen möchte, sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden.
Was heißt Partner?
Na, wir arbeiten dran, dass wir so, ich bin ja kein Freund von ganz spitzen Hierarchien. Ich weiß, ich muss es machen. Ich selber brauche es nicht, weil ich sehr in der hohen Grad der Eigenmotivation der Arbeit habe. Das soll heißen, wenn ich hier auf dem Flur längs gehe und ich bin Gast und da liegt ein Snickers-Papier, hebe ich es trotzdem auf. So, das hat da nichts
zu tun. So drinne, ne? Ja.
Aber ich bin Gast, also ich kann es auch liegen lassen. Ja. Jetzt gibt es Mitarbeiter, die oft immer dran vorbeigehen, das ist ein alter Christian-Rach-Trick. angeblich, ich weiß nicht, ob er es wirklich jemals gemacht hat, aber deshalb fällt mir das gerade ein, warum es so leicht von der Zunge geht, dass er so ein Schokoladenpapier im Garten auslegt, ne, vom Vorstellungsgespräch. Und derjenige, der sich bückt und das aufhebt, der ist eingestellt. So sind wir alle naseweiß. Aber das Bild ist, trifft es ganz gut. Das Bild trifft es gut. Ich schaffe mir meinen eigenen Arbeitsplatz, egal was mein Chef zu mir sagt. Ich schaffe mir eine eigene Arbeitsplatzhygiene im Sinne von, wie strukturiere ich mir meinen Arbeitsplatz, wenn ich einen Chef habe, der mir keine Anweisung gibt. Wenn der Chef mir Anweisungen gibt, müssen die auch wirklich gut sein. So, dass ich sie auch umsetzen kann und auch wirklich, also du darfst bei mir keine Bumsbirne sein und einfach nur, weil du einen anderen Titel trägst, der vielleicht ein bisschen wichtiger ist als meiner, ist nicht automatisch, dass ich dir blind folge, sondern du, ich vertraue dir, aber wenn ich deine Entscheidung in Frage stelle, dann gehe ich auch meinen eigenen Weg. So, das heißt also auch dieses Ding, und so möchte ich den Laden mehr und mehr haben, weil eben ich überlege viel auch die Attraktivität eines Arbeitsplatzes, und ich bin ein großer Freund von selbstständiger Freiheit mit Kontrolle. Also es gibt ja Bereiche, die ich sehr gut beherrsche, und es gibt Bereiche, die kann ich gar nicht. Also ich sag mal, Routine ist bei mir eher Minusbereich. Finanzen, Bauernschlau, schnelle Rechnung auf dem Bierdeckel, sehr gut. Wirklich gut. Im Kopf, sehr gut. Das, was eigentlich abzurechnen ist, wie mit wie vielen unterschiedlichen Positionen und Sätzen da gegengerechnet wird, I'm out. Habe ich keine Ahnung drin. Also in allen Bereichen lasse ich mich eben auch von Profis unterstützen. Aber da, wo ich sehr gut bin, da setze ich mich durch. Und da möchte ich Freiheiten haben. Da möchte ich auch für meine eigene Kreativität gesehen werden. Da möchte ich kein Trittbrettfahrer sein, oder ich möchte auch keinen Chef haben, oder ich möchte auch kein Chef sein, der die Lorbeeren meiner Mitarbeiter sich ans Revier heftet. Und ihr kennt es, tausendmal schon erzählt, den alten Spruch, super Herr Melz, ich sage, bitte sagen Sie das meinen Leuten. Ich bin zwar hier, aber ich habe heute nichts gemacht. Ja, aber die machen ja nur das, was Sie ihnen gesagt haben. Das trauen Sie sich mal meinen Leuten zu sagen. Da gibt es Gruppendresche.
Was du gerade gesagt hast, ein guter Punkt ist, dass du einfach ein Team hast, was da gerne arbeitet und die motiviert sind und auch so die Werte des Unternehmens mittragen. Und was ich auch gesehen habe, es bedarf manchmal nur ein oder zwei Leute, die in das Team nicht reinpassen, die schlechte Stimmung verbreiten. Ja? Mhm. So, und das ist auch ganz einfach. Du sagst, manchmal läuft das gut, manchmal läuft das nicht so gut. Ja? Und da muss man dann, glaube ich, auch sehr konsequent gucken und merken gleich zu Anfang, auch während der Probezeit, wenn da jemand nicht reinpasst, dann muss ich nicht jetzt behalten, weil ja, und ich brauche ja noch einen und so. Das bringt nichts. Da muss man wirklich dann sagen, komm, du passt nicht ins Team rein, mach du was anderes für dich auch nicht. Weil wenn das Team, und das habe ich teilweise mal gesehen, auch so in bestimmten Abteilungen, dann nimmst du ein, zwei Leute raus und danach läuft das sensationell. Leute bewerben sich, machen und tun. Also das ist auch extrem wichtig, dass du Gleichgesinnte hast, ja, die dasselbe Ziel verfolgen. Und ich mache das genau wie Tim. Ich lasse auch meine Leute eine relativ lange Leine. Die sollen sich selber entfalten, die sollen Ideen haben, sollen was machen. Wenn was schief geht, ja, ist ja mal so. Dann redet man drüber und dann korrigiert man das wieder. Aber die Leute zu eng da in so Bahn, das ist vollkommen falsch. So kann ich nicht arbeiten. Ich habe damals meinen Boss gehabt in den USA, da durfte ich nichts machen. Es war katastrophal. So, und dann habe ich mir gesagt, eins, wenn ich mal so weit komme, das ist das Letzte, was ich machen werde. Meine Leute so ganz in diese, so eine engen Schiene fallen, wo du dich überhaupt nicht entwickeln kannst. Dann ist die Kreativität weg. Dann hast du keine Lust mehr, was zu machen, zur Arbeit zu kommen. Ich dachte sowieso nicht mehr, ich muss nur 0815 das abarbeiten, was mir gesagt wird. Und dann kannst du dich auch nicht weiterentwickeln. Weil du musst ja, die Leute da sollen ja auch mal, oder die sollen Ideen haben. Die sagen, Mensch, das habe ich gesehen, der Gast will das haben. Lass uns mal neue Service-Sachen, neue Sachen aufs Menü schreiben oder wie auch immer. Das ist wichtig.
Wir reden oft gerade viel von Arbeitgebern und der Verantwortung von Arbeitgebern. Hat sich ja jetzt, in den letzten 20 Jahren schon ein bisschen gedreht. Also als ich damals noch in der Küche angefangen habe.
Na, wann war das?
Oh, ist doch schon 30 Jahre, fällt mir gerade auf. Da war noch eine andere Tonalität, da waren andere Modalitäten. Da konntest du wirklich, da konnte jeder Koch dich ausbeuten, weil aus irgendeinem Grund war noch eine andere Attitüde da. Ich weiß nicht, was es war, dass du halt für wahnsinnig wenig Geld sehr viele Stunden in gehobenen Häusern gearbeitet hast, um diese Auszeichnung zu bekommen. Es war auch ein relativ enger Markt zu dem Zeitpunkt. Heutzutage ist es so, ich würde so weit gehen, dass in Sterneläden, in denen ich um die 2000er-Wende gearbeitet habe, damals eine Qualität hatten, wie wir heute im Mittagstisch. Das Niveau hat sich so gesteigert, wenn du das als
Tellersprache
nicht nein nimmst, hätte vor 10 Jahren locker einen Stern.
Ja.
Ganz locker. Weil aber das Niveau insgesamt so hoch geworden ist, musst du halt noch einen draufpacken, worauf ich ja nicht hinaus wollte, manchmal bin ich auch wahnsinnig davon gelangweilt, was der Arbeitgeber alles tun kann. Manchmal frage ich mich, wie kriege ich denn intelligent auf die Straße, was der Arbeitnehmer für mich tun kann.
Kann oder will?
Sowohl als auch, dass wir wieder eine Partnerschaft haben miteinander. Ja. Weil ich sorge für ein Risiko,
klar,
eine Absicherung eines Risikos. Also ich versuche einen Arbeitsplatz zu schaffen, der fair ist und so, aber ich brauche auch Hilfe. Sonst kann ich diesen Arbeitsplatz nicht aufrechthalten. Das meine ich, wenn du eben jemanden hast wie diese Quertreiber, die nie wissen, wenn die anfangen, im Laden rumzunörgeln oder sich überdenken, die wissen nicht, was für einen Schaden sie anrichten. In der Birne der Mitarbeiter, deshalb meine Regel, raus. Und das ist sehr ungewöhnlich für die Gastronomie, mit Freistellen, allem drum und dran. Weil du machst jetzt so viel kaputt, was wir alle so mühselig aufmachen. Es ist alles extrem fragil. Und da frage ich mich eben halt, wir reden immer von extra, von Bierpong hier durch die ganzen OMR-Heinis da, diese ganzen Kreativagentur, wo Tischtennis gespielt wird, gemeinsame Grillfeste, Freitagnachmittag irgendwie plus noch Clubabende,
Spanisch. Fahrräder an der Wand.
Ja?
Fahrräder
an der Wand, Freideo auf dem WC und all diesen ganzen.
Geht gar nicht.
Agenturkack, da leiden wir ja auch drunter, das müssen wir auch irgendwie machen. Aber ich frage mich wirklich, wie kann man auch wieder eine Partnerschaft herstellen, dass man sich nicht. Ich finde, eine Bewerbung als Arbeitnehmer beim Arbeitgeber, auch als Arbeitgeber beim Arbeitnehmer, sollte eine gleichberechtigte Ebene haben.
Ja.
Und hin und wieder ist mein Eindruck, geißeln wir uns in der Gastronomie inzwischen zu sehr, statt auch mal wieder auf das Gute da hinzukommen, was eigentlich für ein unfassbar gutes,
klar,
Umfeld wir sind und welche Möglichkeiten, welche Optionen wir anbieten, wenn man ein bisschen Einsatz bringt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder in die Erstaufstellung beim Fußball reinklagen.
Naja, weil sie lieben. Also jedes Elternteil ist ja...
Klagen.
Ja, übertrieben gesagt. Oder meinst du es wirklich klagen?
Nein, richtig klagen.
Ach so, gut.
Nein, wirklich.
Dann ziehe ich das zurück.
Ich dachte, es gibt Leute, die klagen ihre Kinder in die Erstaufstellung.
Okay. Das ist absurd.
So, und die sind 13, 14 und tragen immer noch Schuhe mit Klettverschluss, weil sie so dumm sind, die Schuhe zuzubinden. Ja. Und wir sagen, ja, also, was für ein Quatsch. Also, ich finde, ist Leistung, denn ist das sowas Negatives geworden? Ist Leistung, kann Leistung nicht auch belohnt werden? Kann Leistung nicht auch, also echte Leistung, also auch im Wettbewerb unmittelbar, also dass, wenn man vielleicht eine Begabung hat, die der andere nicht hat, kann das nicht auch sozusagen eine Motivation sein, Leistung zu bringen?
Ja, es wäre interessant, was zum Beispiel jetzt, meine ich ernst, ein Billy Wagner dazu sagen würde, weil es muss ja nicht jeder Betrieb oder nicht jedes Hotel muss ja die Exzellenz suchen und die Exzellenz ausbilden. Das kann ja manchmal auch drunter lang. Und dann willst du gar nicht in die erste Mannschaft geklagt werden.
Also was erwartest du von guten Arbeitnehmer?
Vielleicht jemand,
der jetzt zuhört und sagt, krass, genau das bringe ich mit. Aber noch nicht gar nicht begriffen hat, vielleicht sogar dein Arbeitnehmer zu werden.
Ich erwarte eigentlich nur die charakterliche Fähigkeit, eine Bereitschaft, gerne für andere Leute etwas schön zu machen. Ja? Ob es jetzt in der Food and Beverage also Service ist, ob der Koch sagt, boah, ich möchte ein ganz tolles Gericht machen, der Gast, der freut sich darüber, oder am Empfang oder im Housekeeping, wo auch immer. Wenn jemand dazu Lust hat, und ich sage das immer so, das ist, wenn die Leute mich fragen, ja, wie ist denn das, wie kann man sich das vorstellen, im Hotel zu arbeiten und so weiter? Ich sage das ganz einfach. Das heißt, wenn du zu Hause Gäste hast, so, wenn du Spaß daran hast, jemanden zu Hause zu haben, du putzt deine Wohnung, du machst was Schönes auf dem Tisch, du machst eine schöne Flasche Wein aus, man sieht sich was Nettes an, so, sag ich, das ist, wenn ich diese Leidenschaft habe, kannst du extrem weit kommen, weil es wirklich Spaß bringt. Und wenn du deine Energie daraus ziehst, die ziehe ich mir auch daraus, wenn ich einen Gast habe, sag, oh, es war so toll, ich war da essen, ich habe ihn gewohnt, ich habe mich umsorgt gefühlt, das war einfach schön, dann sag ich, das ist es wert. Oder der Mitarbeiter, der zu dir kommt und sagt, ich finde das richtig cool, das war heute ein super Abend, wir haben es alle gepackt, ne? Ich arbeite gerne hier. dann bin ich glücklich. Und wenn ich solche Leute habe, alles andere kann ich denen beibringen, alles andere. Aber das ist diese Grundeinstellung.
Motivation.
Ja? Motivation. So, wo ich merke, der kommt gerne zur Arbeit und ist jemand, der ist auch lernfähig, wo sagt, wir machen so und so. Mhm. Jemand, der sich weiterentwickeln will, der mitdenkt und sagt, Mensch, wenn wir das so machen könnten, da könnten wir noch mehr Umsatz machen und wenn das machen, da könnten wir ein bisschen was sparen, weil das wird immer weggeworfen. Also jemand, der auch mitdenkt und du, wo du merkst, das ist nicht jemand, der nur sagt, du sagst, machst du A, B, C, D, E und dann macht er A, B, C, D, E und sagt er, jetzt ist es 17 Uhr, jetzt gehe ich nach Hause, sondern der auch mit dem Kopf und der einfach mit dem Herzen dabei ist.
Da, also über das den Tellerrand hinausgucken und weiterdenken. Genau.
Ja.
Ich habe neulich von ein paar Wochen, Monaten ein Fernsehprojekt gemacht. Mhm. Himmelreich. Was? Dort, zum Schwarzwälder Hirschen.
Ja.
Dort war, das war ein Inklusionsprojekt, wo ich versucht habe, Menschen mit dem Down-Syndrom auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten, weil da gibt es Mechanismen, die das gar nicht mehr vorsehen. Also, ich war krass überrascht, was ginge. Ich war sehr überrascht, wie viel Inhalt man wirklich abrufen kann, wenn man mit dem richtigen Fokus arbeitet. Seid ihr in Inklusion, also arbeitet ihr mit Menschen mit Beeinträchtigungen? Und wenn ja, welche bieten sich an? Wo könnten sich Leute mehr zutrauen, in unsere Welt einzutreten?
Wir haben aktuell 3 Leute bei uns im Betrieb. Eine bei uns in der Floristik. Ein Mädel bei uns unten im Einkauf im Weinkeller und jemand bei uns in der Technik. Mhm. So, ganz tolle Leute. Und wo dann auch die Eltern kommen und sagen, Mensch, und auch Eltern von jungen Leuten, die schon älter sind, wo du sagst, okay, also warum kommen da die Eltern? Ne? So. Und die sagen, Mensch, meine Tochter hier ist, das ist so toll und die geht so gerne da zu ihnen hin und die fühlt sich da mitgenommen und das ist ganz wichtig. Also das ist wirklich, und da freue ich mich dann auch, wenn du jemanden hast, der ja minder bemittelt in irgendwelchen Sachen ist, aber der dann trotzdem bei uns mitarbeiten kann und sich gut fühlt und sich freut und auch an unseren Aktivitäten teilnimmt. Das eine Mädel war jetzt bei uns auf dem Neujahrsempfang mit dabei, hat sich da schön gemacht und so. Ein bisschen auch autistisch, was auch manchmal schwierig ist. Das machen wir schon, schon länger Zeit.
Kann das eine Relevanz entwickeln oder ist es noch eher ein, ich nenne es mal ein Spartenprogramm?
Nö, das entwickelt Relevanz. Mhm. Absolut. Und das sind ja ganz, ganz treue Mitarbeiter dann.
Ja? Generell, ich sage, es gibt bestimmte Parameter, die auf die muss man achten. Das sind,
wir haben noch eine Housekeeping, ich habe Martina vergessen. Ja.
Ich wollte nochmal ganz kurz, weil Ingo hat natürlich einen straffen Zeitplan. Wir haben also noch ein gutes Viertelstündchen. Glaubst du, Ingo, dass Leute auch hierher kommen und wissen, das ist ein Sprungbrett, weil ihr habt viele Talente hier, die dann in wirklich dicke, fette Positionen abwandern? Also ich habe mir aufgeschrieben, einer ist Hotelmanager, jetzt im LA, ist im LA Plaza gelandet. Mhm. Christian Bojens, ne? Mhm. Ist ins Ritz nach Paris.
Und der hat im Atlantik gelernt, aber ist ja
okay,
I won't hold it against him.
Aber kommen Leute schon hier, um zu wissen, das ist ein Sprungbrett, um sich hier ausbilden zu lassen, dann absolut weiterzuziehen, um dann aber wiederzukommen?
Ich will mal sagen, das Wiederkommen ist nicht unbedingt dann geplant. Das ist, würde ich mal sagen, zu 95% ergibt sich das dann so. Also ich glaube, niemand geht mit dem Plan weg, um dann irgendwie wiederzukommen.
Aber es gibt ja ein paar Beispiele. Ne?
Ja, zum Beispiel ich.
Ja, und hier auch.
Anna Ziegler,
also ganz viele. Ja.
Matthias Förster.
Also ganz viele, die hier waren, dann wieder zurückgekommen sind.
Ich würde nicht wieder zurückkommen.
Wie? Du warst doch hier noch nicht.
Nein, aber trotzdem, ich würde auch nicht wieder zurückkommen, weil er zu fest im Sattel ist. Das meine ich jetzt wirklich. Ich glaube, es ist auch so ein für mich, ich will ja Direktor werden. Solange der ist, dann, was muss ich machen? Ich muss ihn die Treppe runterschieben.
Du kannst dem Dole das Haus abkaufen. Ja? Du kannst dem Herrn Dole das Haus abkaufen.
Ja, genau, dann müsst ihr mal was anderes machen als Gastronomie, du Pfeil.
Machst du doch.
Nein, aber wirklich, das ist so.
Spatenfernsehen.
Das ist, wenn in meiner Karriereküche, dann würde ich vielleicht nochmal zurückkommen. Aber ich müsste schon die Option haben, auch entweder jemanden zu eliminieren. Also, weil ich würde in die Ausbildungsstätte nur noch zurückkommen als Nummer 1.
Ja, aber nicht jeder denkt so imperialistisch wie du.
Meinst du nicht?
Nein, nicht jeder. Ein paar schon, aber nicht jeder.
Aber lass mal nochmal ernsthaft nochmal zurückkommen.
Genau, danke.
Das ist ein echt großer Punkt, mit dem wir natürlich auch werben, wo wir sagen, okay, wenn du bei uns arbeitest und du möchtest dich weiterentwickeln, das Hotel ist einfach sehr bekannt, nicht nur in Hamburg, in Deutschland, Europa, auch weltweit, dann stehen dir eigentlich alle Türen, alle Tore offen, wenn du es möchtest. So, und das kommt, sind viele, die sagen, okay, ich komme hierher, ich mache hier meine 2 Jahre und dann will ich weiter, ich will ja auch Erfahrung sammeln. Und wenn ich das auf dem Lebenslauf drauf habe, das ist auf jeden Fall nicht hinderlich. Also das ist schon ein großes, ja auch ein großes Fund, mit dem man wuchern kann für junge Leute, die sich entwickeln wollen. Zu sagen, komm hierher und dann stehen dir wirklich viele Sachen offen.
Das ist so bis heute bei mir. Ich meine, ich bin jetzt 52 und in jedem zweiten Artikel steht immer noch, dass ich im Ritz Hotel gearbeitet habe. Aber im Ritz Hotel war eine Vollkatastrophe. Mhm. Ich meine, da war ich ein Hooligan. Das weiß man, da fragt keiner nach dem Inhalt. Da ist nur die Adresse der Absender. Und deshalb bin ich auch dahin gegangen. Das war für mich die Option zwischen dem Intercontinental damals mit einem sehr guten Küchenchef, dann Anton Mosimann, da war aber so ein versoffener, koksabhängiger, irischer so ein Schlägerbaggerlud als Küchenchef.
Der kommt übrigens in der nächsten Folge.
Wer?
Der.
Ja. Und ich glaube, der lebt nicht mehr. Und das Ritz Hotel. Und dann habe ich mich schon gefragt, okay, was nehme ich, um die möglichst größte Außenwirkung zu erzielen? Mhm. Und da ist natürlich Ritz nochmal, auch wenn das Intercontinental damals sehr, sehr gut war, ist nochmal die Perle obendrauf. Also klar. Der Ruf und die Auszeichnung für gerade fürs Hotel ist vielleicht gar nicht so wichtig für den Verbraucher, also für den Gast, ist viel wichtiger für den Mitarbeiter. Weil das ist die Qualität, die sie abliefern. Das Absolut. Ist deren Wertschätzung. Das ist ja deren Anerkennung von außen, dass sie sagen können, hier, beste Hotel der Welt, hier, beste Hotel, beste City, beste dies, beste Zeit.
Es gibt ja auch
das
viele,
ist schon ganz wichtig.
Viele Beispiele, die bei dir in der Bullerei gewesen sind und nun auch in
anderen. Auf eine andere Weise, ja. 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 Hier, Matthias Förster zum Beispiel, den habe ich ja, ich habe ja das Rohmodell von ihm bekommen.
Also von Ingo?
Nein, Matthias Förster war ja bei uns Restaurantleitung und ist jetzt hier die Restaurantleitung. Und das sieht man ja schon, auf welchem Niveau wir beide wirklich unabhängig von. Und das sind ja nicht wir Einzigen. Es gibt ja in Hamburg so viele wirklich wahnsinnig gute Gastronomen und Menschen, die in der Hotellerie als in der Restaurantszene eben ihr Werken schaffen. Es klingt immer so, als ob wir beiden die Einzigen sind, die hier irgendwas tun, aber was ja nicht der Fall ist.
Ja, aber ihr sitzt jetzt halt zufällig hier.
Ja. Ich merke auch gerade, ich werde gerade ein bisschen müde, ja, und dass ich ganz gut überschneide.
Deine Augen werden kleiner.
Das, ich merke, dass ich meine Sätze nicht mehr gerade rauskriege.
Nee, das ist.
Ich habe gefeiert, Ingo.
Ich weiß, 2 Tage.
Du warst in Paris.
Ich war in Paris, sonst wäre ich
du
auch
warst in Paris.
Ich habe nur noch 2 Fragen.
Ja, mach.
Ich habe nur noch 2 Fragen. Von dir weiß ich es, glaube ich. Deine Mitarbeiter von Ingo haben erzählt, dass du Ingo 3 bis 4 Jahre im Voraus denkt.
Das stimmt, ja.
Ja, du denkst auch im Voraus?
Auf was bezogen?
Nee, auf was bezogen? Was du für eine Bettwäsche benutzt? Deine Karriereplanung.
Strategie.
Das ist ein unangenehmer Satz. Ich kann gar nicht anders. Eine ganz große Leidenschaft von mir ist First Mover, nicht Second Mover.
Ja.
Aber das ist so und bedeutet, wenn ich was habe, dann bin ich auch durch damit. Also und dann kann ich mich sofort dem nächsten wieder öffnen. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, denke ich über das Hier und Jetzt gar nicht mehr nach. Ich bearbeite es zwar noch, aber gedanklich bin ich ganz woanders. Ich würde auch sagen, 5 Jahre ist der Raum, wo ich wirklich visionär denke. Für das, was ich jetzt mache, soll in 5 Jahren eine Wirkung zeigen. Und dann gibt es noch eine Ebene darüber hinaus, dass ich mich immer wieder frage, wie könnte die Gesellschaft in 10 Jahren sein? Welche Genussebene hat sie? Welche Genuss? Was sind Einkommensdinge? Wie ist das Gesellschaftsbild? Ja. Was hat noch Social Media oder generell neue Medien für einen Einfluss auf unser privates Verhalten? Weil man hat mir schon mal gesagt, dass 2025, da werden wir alle nur noch Essen in Pillenform zu uns nehmen. Ja, Digi, aber ist entspannt immer und ich glaube.
Ja, das macht das schon immer.
Und ich dachte, der war sehr gut, dankeschön. Ich glaube halt an eine Sache, an das der Neandertaler in uns und solange da der nicht irgendwie mit irgendwas weggemacht werden kann, lieben wir das offene Feuer. So, und Essen und Trinken und das, was wir tun, ist das Feuer, ist die Feuerstelle. Und das ist egal, ob wir das in Designerklamotten machen, mit Jahrgangschampagner, mit dem Leitungswasser, mit vegan, vegetarischem, wie auch immer essen, ob wir politisch oder was auch immer diskutieren, es ist die Feuerstelle. Und das ist mein Vertrauen, dass ich auch in die ganz, ganz, ganz weite Zukunft habe. Der Mensch wird niemals aufhören, sozial Kontakte haben zu wollen und Essen und Trinken ist da das beste Mittel für. Genau. Also das ist die Vision, warum ich auch so überlege, wie kann ich diesen Beruf noch attraktiver, weil der ist attraktiv. Der hat so viel Potenzial für so viele unterschiedlichen Charaktere. Und ich meine nicht nur Kochen und Kellnern. Das ist ja das Schöne, dass wir diesen Job machen können und uns damit beschäftigen können. Was ist in 10 Jahren? wie wollen wir sein? Welche gesellschaftliche Relevanz haben wir? Wo kann es uns auch mal echt was scheißegal sein? Weil es ja nicht jeder von uns ein Philosoph. Manchmal hat es auch wirklich nur zum Koch gereicht und das meine ich voller Liebe. Das meine ich nicht böse, auch wenn das hier gerade ein bisschen rüberkommt. Und deshalb eben, wie gesagt, diese Metaebene ist 10 Jahre.
Ist das bei dir ähnlich? Du hast das Feuer, was nicht ausgehen darf und...
Bei mir ist, also ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jedem oder bei fast allen guten Unternehmern so, dass du hast eine Vision, okay, die muss ja in der Zukunft sein. Wenn du die abgehackt hast, dann sagst du, okay, das ist so, dann wird das durchgeführt, dann schiebst du das an die Seite. Man hat ja auch Leute, die das dann auch mit durchführen. Und dann ist man schon wieder ganz woanders. Und witzigerweise, so interessant bin ich genau da, wo Tim ist, bei diesem Neandertaler. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unser Konzept, du hast auch vorhin gefragt, ob das Hotel auch noch Relevanz für die Zukunft hat, nach heute. 100%, weil die Leute wollen das. Die wollen, die haben dieses Gefühl und die wollen auch auf hohem Niveau essen. Und ich sag's gerade, ich glaube, da warst du vorhin einmal kurz weg beim Telefonieren. Auch wenn die Zeiten schlecht sind. Leute, die sagen, Mensch, ich habe jetzt wirklich ein Scheißjahr hinter mir. Ja, und auch dieses nächste Jahr wird schwierig und so und so und so. Aber ich möchte trotzdem was für mich tun. Ja, gerade weil es so schwierig ist, mich selber mal ein bisschen belohnen mit meiner Frau, dies, das, jenes. Das ist immer da. Und wenn du dich um die Leute kümmerst, dieses Gefühl und wie du sagst, Kommunikation und Wellbeing und irgendwo sich aufgehoben fühlen und dass jemand dich umsorgt und was Nettes für dich macht, ich fühle mich wieder gut, das wird immer da sein. Und wenn das da ist, dann haben wir auch eine Relevanz.
Eine dem, was Sache, wir machen. Um das Vorausschauende nochmal auch deutlich zu machen, kann man, glaube ich, am ganz einfachen Beispiel erkennen. Wann habt ihr euch entschieden, den Weinkeller umzubauen?
Auch schon lange her.
Ja, ungefähr vor wie vielen Jahren?
Also entschieden. Für mich, ich, als ich hierher gekommen bin, ich wollte es ja immer, vor 25 Jahren war das meine,
war das meine Vision. Mhm. Du hast, und das ist ja auch, vor 25 Jahren reifte der Gedanke, den Weinkeller anders zu gestalten als jetzt.
Und im Prinzip ein automatischer, also ein guter Antrieb auch, ne?
Total. Und dann braucht man ein bisschen Zeit, um bestimmte Projekte
vorzubereiten. Und du musst da dann dranbleiben und dann auch, also es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, ich will das und das haben, es klappt nicht sofort, ja, dann ist es weg. Sondern du musst dann auch dann da hartnäckig da dranbleiben und das nie aus dem Auge verlieren. Und irgendwann ist es dann soweit, dass es dann wirklich klappt. Als ich hier wieder angefangen habe, war das Hotel in einem sehr schlechten Zustand. Damals war das Atlantic the place to be. Die hatten gerade den James Bond Film drüben gedreht mit der Weltkugel. Die hatten gerade frisch renovierte Zimmer, alles lief da zum Atlantik rüber. Ich habe gesagt, scheißegal, du fängst hier an, du hast viel zu tun, aber Stück bei Stück kommst du da wieder hin. Natürlich war das nicht in 2 oder 3 Jahren zu machen, es hat länger gedauert, aber wir haben es dann geschafft. Aber wirklich mit ganz viel auch Hartnäckigkeit da dran zu bleiben und die Vision nie aus dem Auge zu verlieren. Du hast halt Ziele, wie du sagst, die vor 25 Jahren schon da waren. Du darfst sie auch nicht aus dem Auge verlieren. Sag, okay, das ist immer noch da. In der Zwischenzeit machst du noch 17, 18, 20 andere Sachen. Aber immer dann auch dranbleiben und dann an die Vision glauben.
Als du angefangen hast, hattet ihr keinen Stern, ne?
Nee, gar nichts.
Ich meine, das mir noch zu erinnern, dass gerade so Hotelgastronomie, so. Und die Vorstellung von dem, was jetzt hier etabliert ist, Utopie. Aha. Wirklich komplette Utopie. Dass in Jahreszeiten ein Restaurant von Relevanz ist, wo die Stadt gerne hingeht, ausgezeichnet mit 2 Sternen, nicht vorstellbar. Absolut nicht vorstellbar. Dann ein hippes Restaurant im Keller zu haben, wo ganz Hamburg hin will, egal welche Altersstruktur, um gut zu essen, gut zu sein, vielleicht flachgelegt zu werden, vielleicht einen guten Drink zu haben, vielleicht ist ja so, ne? Es ist ein sexy Laden. Ohne Wenn und Aber. Komplett unvorstellbar. Also da hätte ich alles drauf gewettet, dass das nicht machbar ist. Es ist in Deutschland einzigartig. Mhm. Das ist weltweit wirklich nur mit den besten Dingern zu vergleichen, dass man es eben schafft, so ein Ding zu machen. Und das ist dann halt die Qualität von jemandem wie Ingo, eben diese Vision, dieses Gefühl irgendwo zu haben und dann konstant dran zu arbeiten, das auf die Straße zu kriegen. Und das ist das, was ich auch nochmal sagen wollte. Wir haben vorhin viel über Geld gesprochen. Das hat nichts mit Geld zu tun. Das hat mit Energie, Kreativität, Geduld, Reflexion.
Vor wie vielen Jahren habe ich dir erzählt von der Vision, den Grill umzubauen, wo wir die Bar hinbauen wollen? Weißt du noch, wie wir durchgelaufen sind? Und hast du gesagt, ich wollte die Bar...
Ja,
so, 3-4 Jahre. Gesagt, die muss hier vorne rechts hin. So, da kommst du auch hin.
Ja.
Das kommt jetzt. So, wir werden im Sommer bauen wir den Grill um.
Weil,
wir haben das, glaube ich, vor 3, 4, 5 Jahren haben wir gerade gesprochen über die Vision.
Ja, die 5 Jahre ist es ja, weil hier...
Ja, lange vor Corona und alles so. Wir haben darüber gesprochen, wie wir beide sind da durchgelaufen.
Die ganze Podcast-Welt denkt, du hast gerade das für Knickknack das Zeichen gemacht. Du
weißt, aber wir wissen. Wir wissen, was er
macht. Ganz früher habe ich das auch gemacht.
Also,
Die erste Frage, die zweite ist?
Die zweite kommt jetzt, ein kleiner Zusatz, bevor wir das vergessen.
Ja, aber hier, ne?
Zum dritten Mal hintereinander Platz 1 geworden bei den 101 besten Hotels. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Dementsprechend nicht da nur Glückwünsche, sondern...
Das wird auch ein bisschen langweilig auf Dauer,
oder? Naja, also... Oben wird es manchmal langweilig. Du weißt,
aber stell dir vor, du bist jetzt 12 Jahre und vor 3 Jahren hast du dich, du bist jetzt 15 und vor 3 Jahren hast du dich entschieden, in die Hotellerie zu gehen. Dann kennst du nur einen deutschen Meister, also wie Bayern München Fans.
Ja, aber es ist ja auch, das sehe ich jetzt nicht so. Und die zweite Frage, die ich hatte, die ist, da könnt ihr vielleicht eine Lanze brechen für Hamburg. Ich hatte mich mit ein paar gestandenen Gastronomen aus Hamburg unterhalten, wie es Stand heute um die Hamburger...
Was sind eigentlich gestandene Gastronomen?
Ja, ich sag doch jetzt keinen Namen.
Nee, aber was heißt diese
gestandene? Die Restaurants haben, die sich damit auskennen, die...
Also Gastronomen, okay.
Ja, danke. Wie es um die Hamburger Gastronomie steht? Angebot und... Angebot und ob es wirklich gut ist.
Da steht Ihnen auf das dünne Eis.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber es kommen jetzt ganz viele neue Läden nach Hamburg.
Ja, also
einen hast du schon
Grill angesprochen, Royal.
Grill Royal. Jetzt hier die Bank ist neu unter Vertrag
von
Big Mama.
Die das Cocodrillo in Berlin und ich glaube München sind sie noch, ne?
Genau, also es gehen also einige neue Leute an den Start mit coolen Ideen, wo du dann auch wieder siehst, in jeder Krise steckt die Chance, okay? Und es ist leider so, aber so ist das Leben. Der eine gibt auf, der nächste kommt, übernimmt das Lokal, macht da was ganz Neues rein mit einer neuen Idee etc. pp. Es geht immer weiter. Ich glaube, wir haben in den letzten 3 Jahren natürlich durch Corona etwas geschwächelt. Aber ich denke, Hamburg kommt da wieder. Und wir werden auch weiter deutschlandweit mitmischen, mit Berlin, mit München, mit den anderen Städten. Also ich habe da eigentlich keine Bedenken, dass wir da weiter zurückfahren.
Aber heißt, kommt wieder, dass es aktuell nicht gut ist?
Das heißt es nicht, aber wir werden noch besser werden.
Was sagst du?
Ich bin ja momentan eher in meiner Welt unterwegs, das ist so ganz kriege ich alle Entwicklung nicht mit. Was mir gerade jetzt bei der Auflistung auffällt, dass scheinbar die Innenstadt wieder interessant wird.
Naja, hoffentlich.
Dass die versucht wird, bespielt zu werden. Ich kann mich in den letzten 30 Jahren nicht erinnern, dass ich jemals in der Innenstadt abends irgendwo essen war, wenn ich ehrlich bin. Also ich war vielleicht mal im Kino hier, als früher noch das am Gänsemarkt war, und dann bin ich mal zu Blockhaus gegangen, hab da was, ne, abends. So, dann Jahreszeiten ist jetzt für mich nicht klassisch Innenstadt, auch wenn es Innenstadt ist, aber da gibt es ja diesen kleinen Mikrokosmos noch da drüber. Finde ich spannend, finde ich mutig. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich bin kein großer Freund von Innenstädten nachts, weil einfach nichts da ist und ich auch das, ich mag die Atmosphäre nicht, deshalb bin ich wirklich gespannt drauf. Die Leute, die kommen, ist aber wirklich ein Brett. Also wenn es jemand so ein gutes Potenzial mitbringt, sind es die Jungs vom Grill Royal, ein Laden, den ich sehr, sehr schätze. Mhm. Auch für die gesamte Artwork, für das gesamte, das Angebot, was...
Das ist ein Kompliment an Hamburg, dass sie herkommen.
Ja, wir sind dicht am Grill Royal. Das Grill Royal ist dicht an uns. Fürchte ich da in irgendeiner Form irgendwas? Nein, tue ich nicht, weil ich glaube, dass wir sehr gute, auch gute Wettbewerber sein.
Und sie sagen
ist ja was Geiles.
Sie sagen auch, es wird kein Abklatsch. Es wird ein 100%iges Grill Royal, wie man es aus Berlin kennt.
Kein Abklatsch.
Doch, es wird ein 100%, es wird genauso. Ja.
Also doch
ein
Abklatsch.
Es wird ein 100%iger Abklatsch. Mhm. So wie man es kennt, aber im positiven Sinne.
Den da haben wir doch schon die Bullerei.
Ja, also haben wir ja schon mal drüber geredet.
Hat Spaß.
Naja, gut, es ist ja nicht so weit weg. So, also, wir haben jetzt 17.28 Uhr, um 17.30 Uhr wollten wir aufhören.
Ja.
Exzellenz.
Ja.
Tim, das hast du hervorragend gemacht. Ich hab wirklich keine weiteren Fragen mehr. Nein, außer eine Aussage zu tätigen. Vielen Dank, dass wir wieder hier sein durften. Wir sind herausragend wieder bewirtet worden, Tim. Oder ist das wieder zu viel Lob?
Nee, mach ruhig weiter. Ne?
Wir möchten uns für 2023 angewöhnen, also unsere Redaktion, dass wir mehr auflisten, was es an Getränken und so gab, weil das wollen unsere Zuhörenden immer wissen. Wie hieß denn der Wein, den ihr getrunken habt? Was war denn das für ein Käse?
Es war ein Weißburgunder, also die Traube
Weißburgunder. Ah, da ist er wieder, der Weißburgunder. Ja.
Aus Rheinhessen von 30 Acker.
Ah, was trinkst du?
Dass ich diese Diskussion vor ungefähr 10 Jahren immer mit der ARD geführt habe.
Welche?
Über den Servicecharakter.
Ach so, ja.
Ich mache keine Service, ich mache Unterhaltungssendung.
Ja, das wär zu schön, wenn ich von dir eine Liste einfordern würde, was wir heute getrunken haben.
Relativ klar, Pfefferminztee, ein Cappuccino, ganz schwächlich mal am Weißwein
gehen.
Und dann aber auch schnell für mich eingesehen, dass der Körper braucht Pause.
Lieber Ingo, du bist in genau einem Jahr wieder am Start. Mal gucken, wo wir uns dann treffen. Ja. Das ist eingetütet. Also das entscheiden wir jetzt mal. Ne?
Sag mal, ich muss noch mal ganz kurz, bevor wir nachher gehen, ich check noch mal, ob ihr auch die richtige Postunterschrift von mir habt, damit mir das nicht wieder geht wie beim Stanglwirt. Also dass ich da Weißwurst-Party zwar eingeladen bin, aber die Post nicht damit durchkommt, wegen der Aftershow-Party und so.
Ja, Gott sei Dank hat sich da auch im neuen Lebensjahr nichts verändert bei Tim. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, Tim.
Danke, dass du da bist. Und es ist auch so scheiße gemütlich hier. Ich gucke die ganze Zeit auf ein, keine Ahnung, 16 Quadratmeter großes Bett.
Ehrlicherweise würde ich jetzt unheimlich gerne noch weitermachen, bis du eingeschlafen bist. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ingo. Schönes neues Jahr.
Sehr gerne.
Lieber Ingo, ganz herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Auch übrigens an Julia Burmeister, das muss man jetzt an der Stelle auch mal sagen. Eine herausragende Mitarbeitende Persönlichkeit hier, die das Ganze hier wieder herausragend organisiert hat. Ja, genau. Muss man wirklich
Dankeschön.
Sagen. Vielen, vielen Dank. Und auch Richard und auch an Lukas und an Lies. An alle. So viel Zeit muss sein. Ach, und bevor ich das vergesse, liebe Fietes, wir müssen euch noch was richtig Tolles auftischen. Ihr bekommt nämlich die Chance live bei Fiete Gastro und einer Aufzeichnung dabei zu sein. Und zwar nicht irgendeine Aufzeichnung, das kann dir nun wirklich jeder, sondern wir haben uns gedacht, wir warten ab, bis wir zur 100. Folge einladen können. Bedeutet im Umkehrschluss ein Jubiläumsspektakel sondersgleichen. So, und jetzt möchte ich, dass ihr die Ohren spitzt, den Bleier spitzt und losschreibt und euch das Folgende notiert. Denn die 100. Folge wird am 20. März diesen Jahres in Hamburg in der Bullerei aufgezeichnet. Und die Tickets dafür, die gibt es nur zu gewinnen. Jetzt fragt ihr euch natürlich wie, und da komme ich im Spiel und sage euch, schickt uns bitte bis zum 28.02. 13 Uhr eine Sprach- oder normale Nachricht mit eurer brennendsten Frage an Tim und an mich an diese Nummer 0157 923 43 3548. Jetzt kommt dieser Part, wo man sagt, ich wiederhole. 0157 923 43 3548. So, jetzt kommt der Legal Text. Die Teilnahme ist ausschließlich über WhatsApp unter Angabe eurer E-Mail-Adresse möglich. Die 50 besten Fragensteller und Fragenstellerinnen sind dabei und eingeladen, eine Begleitung ihrer Wahl mitzubringen. Als Schmankerl, das steht hier wirklich, wartet neben den Tickets ein exklusiver Hotelrabatt auf euch. Lasst uns gemeinsam 100 Folgen Fiete Gastro zelebrieren. Die Teilnahmebedingungen findet ihr unter folgendem Link: https://podstars.de/teilnahmebedingungen-fiete-gastro/. Freunde, wie gut ist das denn bitte? Also, 100. Folge Fiete Gastro am 20.03.2023 live in der Bullerei zu Hamburg. Es gibt eine Aufzeichnung und es wird richtig, richtig gut. Und jetzt kommt mein Tschüss zum Ende. Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.